Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück, haben wieder tolle Geschichten aus der Gastro und ganz tolle Menschen aus der Gastro. Heute haben wir zwei wunderbare Gäste mitgenommen. Sie machen nicht nur Döner, sondern machen auch unglaublich gute Stimmung. Vielleicht wissen es Leute, wer das ist. Und zwar haben wir den Javier und den Xamer heute bei uns.
Hallo, Servus.
Und jetzt nicht nur ihr seid da, sondern meine bezaubernde Frau, die Simone, ist da.
Hallo.
Und unser unglaublich cooler Marco ist auch da.
Hallo, danke, dass ich cool bin.
Du warst
Ich
immer
habe gerade
cool.
das einer
Ich habe
gesagt.
mittlerweile keine Haare mehr, damit
So
jeder
viel Zeit ist vergangen.
weiß. So viel Zeit ist vergangen, ja. So viel. Das ist unser neuer Maßstab für Zeiteinheiten. Wie viel Haare hat der Marco in der Zwischenzeit
Viel
verloren?
Haarausfall, ja.
Wegen der Lüftung.
Ja, wir wurden weggeblasen, ja.
Okay, fangen wir mal einfach an. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie geht's euch?
Ich würde sagen, den Harvey kennt man ja schon
Man
aus,
kennt
von
legendär,
diversen
in
Projekten.
diversen Projekten,
Legendär Morrison Club. Ich denke ja immer noch dran, täglich.
Da warst du noch zu jung, aber.
Ja, aber ich habe es hin und
Aber
wieder, hin und
reingeschafft.
wieder habe ich reingeschafft. Hin und wieder bin ich vorbei an der strengsten Tür Wiens.
Du warst schon dort?
Sicher.
Ach so, keine Ahnung.
Ich
Wart ihr mal dort?
16 oder 17.
Ja.
Schon?
Auf jeden Fall.
Okay.
Fix.
Ich war nie, ich hatte früher lange Haare und war in ganz anderen Szenen unterwegs.
Da waren die Haare noch da.
Auch das hat bei uns stattgefunden.
Wirklich.
Und für mich hat meine Mama Kleidung bei C&A gekauft, bis sie 16 war. Also ich glaube, ich war nicht so der große Clubmensch.
Ich wurde auch in viele Clubs nicht reingelassen. Ja.
Wirklich?
Ja.
Ging mir auch so im Morrison.
Ach, Scheiße. Wirklich.
Und genau deswegen sind wir dann in die Gastro.
Wer kein Dienst.
Wer genossen. Ach, Leute,
wie hieß der Türsteher?
Der Andi.
Andi.
Die haben alle nur Angst gehabt,
der hatte auch eine
Facebook-Seite,
also das war schon ein Ding.
Facebook-Seite war damals so ein Ding, gell? Genau. Wie war die Frage?
Wie war die Frage nochmal?
Geht so gut los.
Wer seid ihr, was macht ihr und wie geht es euch?
Also, ich bin der Xaver.
Genau, sag mal.
Ich bin auch so halb Gastor. Ich habe immer, den Javi habe ich eigentlich kennengelernt im Hotel am Brillantengrund vor 5, 6 Jahren, 7 Jahren. Und wir sind dann eigentlich zusammen ins Kraus. Ich habe währenddessen noch so einen Vintage-Modeladen aufgemacht, Motte Motte, mit ein paar Freunden zusammen. Den gibt es immer noch.
Ja.
Und wir haben uns dann im Kraus eigentlich wiedergefunden und haben dann gemeinsam gesagt, hey, es gibt eine Location, lass was gemeinsam machen.
Das klingt urromantisch, wie du es erzählt
ist,
hast.
Ist es ja auch. Wir kommen zusammen
Wir
im
haben eigentlich
Auto.
Den gleichen Namen und wir haben fast am selben Tag Geburtstag auch.
Wow.
Unsere Freundinnen auch.
Unsere Freundinnen auch.
Also,
die haben sogar am selben Tag Geburtstag. Ist lustiger.
Also dann gibt es dann einen Club der Javiers und der Xavers.
Und die machen einfach eine Bude nach der anderen, zerstören sie. Nein, aber wir haben dann gemeinsam die Dönerbude aufgesperrt.
Und die Dönerbude nennt sich Döner Brutal.
Döner Brutal, genau.
Die brutale Dönerbude.
Genau.
Was ist so da der kurze Pitch? Also wie würdest du das am besten zusammenfassen, was du da machst? Ich meine, Döner und Brutal natürlich, ja, klar.
So zurückgeholt muss man sagen, es hängt ja quasi an der St. Charles Apotheke dran. Und der Alexander, ein Freund von uns, hat uns dann einfach gefragt, wollt ihr den Laden übernehmen? Das war ja immer schon, da waren ja schon 10 verschiedene Gastronomiekonzepte drauf. Das letzte war ja DXO-Jungs, die das quasi ein bisschen zu klein, sehr schnell zu klein geworden ist, weil die waren, ich glaube, im Grunde nur 2 Monate dort. Aber der Nachhall ist, glaube ich, ja, bis heute noch. Aber das heißt, die Idee war natürlich, das irgendwie zusammenzubringen. Über der Dönerbude steht ganz groß St. Charles Alimentary, also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Und deswegen wollten wir, klar, irgendein Spin-off musst du halt irgendwie reinkriegen, damit man irgendwie nicht nur die Apothekerpreise, sondern halt auch irgendwie das, was wir da machen. Das heißt, da war die Idee, okay, erstens muss das irgendwas sein, was auf die Hand geht, so schnell rein, raus, weil da gab es ja auch Lokale, die quasi sogar mit Sitzplätzen Mittagsmenü gemacht haben. Das war uns allen ziemlich schnell klar, dass das einfach nicht funktioniert. Und dann auf die Hand, Döner, relativ viel Luft nach oben, würde ich sagen. Da ist noch viel zu tun, immer noch. Also wir hoffen auch darauf, dass noch viel mehr gute Dönerläden kommen, weil dann kann man irgendwann auch das Geld dafür verlangen, was das wert ist, weil so wie beim Burger halt, wir sehen, worüber wir reden. Und dafür entschieden dann einfach zu sagen, hey, lass uns doch einfach diese ganze Thematik fermentieren. Wie kann man da irgendwie viel mehr da reinbringen und da irgendwie auch diese Lebensmittel-Apotheker-Sache irgendwie ein bisschen anschneiden,
sagen wir so. Ich glaube, der Grundgedanke war eigentlich, Döner für uns beide war immer eigentlich ein saugeiles Produkt. Und aber oft einfach so eigentlich in den letzten Jahrzehnten missgewirtschaftet worden mit diesen Industrie 2 Euro Hühnerspießen, dann noch Curry Sauce aus irgendeiner, also irgendein Kübel drüber.
Also, jetzt könnte man es sagen. Das
ist eigentlich ja, wir kennen alle die Eimer, ja.
Jeder kennt die Eimer. Und eigentlich katastrophal, weil das Produkt an sich ist ja geil, es ist frisch, es ist eigentlich gesund.
Genau,
also an sich ist was extrem Gutes, aber man kennt ja eigentlich nur noch Räumerplatz 2,50.
Und die unterbieten sich alle selber.
So und daneben 2 Euro mit Cola dazu.
Ja, so ist es. Und aus dieser Ecke, es wäre eigentlich schön, wenn der Döner aus dieser Ecke rauskommt, so wie es der Burger eigentlich nach McDonald's und jetzt sind wir bei XO, wo der Burger 13, 14 Euro kostet. Mhm. Und die Leute kaufen das aber, weil sie es geil finden. Es wäre schön, wenn man da in diese Richtung beim Döner auch hinkommt.
Mhm. Meine,
es muss jetzt kein Elite-Produkt werden. Es kann auch immer auf die Hand sein und geile Street-Food. Und das ist es auch, weil es ist frisch, gesund, geil, schnell. Fleisch hast du dabei, wenn du willst. Also das, in Wahrheit ist es ein grandioses Produkt.
Und die Wertschätzung,
durch
euch ist auf jeden Fall jetzt gestiegen. Das merkt man echt.
Hoffen wir. Und nicht nur durch uns, es gibt ja ein paar Player, genau, die das wirklich extrem gut machen.
Es gibt, ich würde sagen, oft in Wien kann man so an der Hand abzählen, es gibt so 5, 6 Leute, die machen den Spieß selber, die haben eine Wertigkeit fürs Produkt und die, bei denen funktioniert das auch allen.
Und wir sind die Einzigen, die keine Türken sind.
Das ist auf jeden Fall der beste Schwabo-Döner.
Der Alma-Döner gibt so einen guten Sticker bei uns.
Was aber auch voll cool ist, dass es eine super leckere Veggie-Alternative gibt. Mit eigenem
Seitan, genau, den wir selber machen. Genau.
Genau.
Auch das, die ganzen
Fermentierten. Und aber auch ganz klar, dass wir einfach keine Falafel machen wollten. Wir haben das auch schon so 100.000 Mal gesehen und auch nicht gut.
Auch immer aus dem Kübel meistens.
Aus dem Kübel meistens und dann. Ach,
wir kennen es eh jeder, froh, ja.
Das ist einfach so. Das ist einfach so.
Und diese
einen anderen Spirit bekommt.
Und die Veggie-Welt in dem Bezug ist ja riesig. Also man muss ja nicht nur Falafel machen. Es gibt ja von Seitan, man könnte sich auch mit Tobe, also da gibt es ja tausend Ideen, die man da noch umsetzen könnte.
Da ist Noma schon vor 10 Jahren mit dem geilen Sellerie-Spieß schon vorgemacht, wie man es eigentlich machen kann, wie man diese ganze Name-Sache wirklich gut angehen kann. Also es ist nichts.
Oder einfach frittiertes Gemüse wie Mustafas, also das fand ich richtig geil. Also,
ja.
Oder Pommes in Döner rein.
Dann noch Mayonnaise drauf.
Das ist jetzt schon Fusion.
Wo gehen wir da hin?
Pommdöner, Trademark.
Der hat das böse Wort gesagt, so.
Das ist eben die spannende Herausforderung, weil ein Döner lässt halt irrsinnig viel Entwicklung auch zu, weil du kannst natürlich einen 2,50 € Döner verkaufen und du kannst aber auch natürlich im Premium-Segment einen Döner verkaufen und das heißt jetzt aber nicht, dass der 2,50 € Döner jetzt, sage ich mal, total zum... Es gibt Zeiten und Phasen, glaube ich, wo so ein 2,50 € Döner genau das ist, was dein Körper gerade...
Absolut.
Weißt du?
4 in der Früh, Vaterstern,
weißt du, nach Hause. Wo es genau das gerade benötigt wird.
Dass du da bist.
Ja, und das nächste Mal bringst du dann 10 Leute mit, hier ist der Beste deiner Wiens. Und dann kommst du erst drauf, wie scheiße es gewesen ist.
Wo du dir denkst, lag das daran, dass ich 4 Uhr in der Früh da war? Nee, und dann finde ich auch umso beeindruckender, dass es dann auch Döner auf dem, sag ich mal, im anderen Preissegment gibt, wo es dann diese Feinheiten mehr im Vordergrund stehen. Warum kostet der Döner jetzt deutlich mehr als die 2,50 € und was kommt da alles rein? Und das finde ich halt super, dass ihr das eben so gut zeigen könnt und das auch so wahrgenommen wird.
Müsst ihr eigentlich gibt es Diskussionen wegen den Preisen, weil halt quasi diese Gewohnheit so ist, das kostet irgendwie zwischen 3 Euro, 4 Euro?
Ich glaube am Anfang eher, aber eigentlich ehrlich gesagt nicht. Wir haben es auch mittlerweile einmal erhöht, wir haben mittlerweile zweimal erhöht in der ganzen Zeit und wir haben noch nicht mal ein Jahr offen. Ich glaube, also ich hatte nicht einmal eine Diskussion. Ich sage dann, also es kommen viel öfter Leute, und da kann man auch nicht immer, aber die sagen, ihr seid so günstig. Das höre ich wirklich oft. Ja. Denken wir mal, ja.
Man muss auch sagen, dass die Preisdiskussion bei uns ja eigentlich wirklich überhaupt nicht legitim wäre, weil ich würde sagen, wir haben, so, wenn ich es jetzt mit dem Burgerladen vergleiche, die haben da auch 120 Gramm meistens
drinnen,
150, was auch immer. Ja. Haben in etwa den gleichen Wareneinsatz.
Bessere Lagerhaft, also du kannst Burger viel besser lagern.
Absolut, also du kannst, bei uns ist das Problem ja extrem oft ausverkauft, 17 Uhr, weil 250 Leute zum Mittag da waren. Dann ist so, wir können nicht mehr produzieren, sorry, wir sind sold out. Bei Burger ist natürlich 400 Stück, kein Problem. Brauchst noch einen Kühlschrank dazu, danke.
Fertig. Ja. Und das sind halt so Dinge, die musst du halt alles einpreisen.
So genau. Ist es.
So ist es.
Und das ist bei uns schwierig eigentlich. Wir sind jetzt bei 96. Das ist eigentlich das absolute, absolute untere Limit. Für die Leute ist die Wertigkeit aber trotzdem, oder so die Preisgestaltung trotzdem schon eher so, das ist höherpreisig, das ist eigentlich einer der teuersten Döner, die ich so gegessen habe bis jetzt. Und das ist eigentlich traurig, weil der Burgerladen könnte 11 Euro verlangen und die Leute sagen trotzdem noch, legitim. Ja. Bei uns 11 Euro, da würden sie mit einem brennenden Spieß reinkommen und sagen, was ist los mit euch, der Döner um 11 Euro, der schreibt am nächsten Tag die Heute-Zeitung.
Ja, stimmt.
Obwohl es der gleiche Wareneinsatz ist.
Aber das gleiche ist. Bei Burgerketten hat es sich halt einfach auch schon so umgesetzt,
dass es ist einfach lange,
die Leute das verstehen, dass es diese Wertigkeit
der
hat.
Der Weg war ein langer natürlich auch.
Jetzt einfach
wir haben ja dran, das vorher kurz über die Bowls geredet, wo es einfach Standard ist, dass die alle 10 Euro aufwärts kosten. Wahnsinn. Und wenn du dann mit den Extras dann auf 17 Euro bist, da diskutiert niemand, das wird einfach so als hingenommen.
Genau.
Und beim Döner ist halt aber die Referenz quasi so niedrig, dass alle davon ausgehen, das musst du ja auch schaffen, warum verkaufst du so teuer?
Ja, aber ich glaube, deshalb hast du auch es ist ja gerade in der Stadt so, es gibt ja die Bowl-Läden, sind ja eher so von Honu bis wenn auch immer, gibt es ja mittlerweile, glaube ich, 5, 6 Player, die im Monatstakt einen neuen Laden aufmachen. Also die schießen ja wirklich aus dem Boot. Ich glaube, das wird beim Döner niemals passieren, weil du einfach Wareneinsatz etc. da viel schlechter skalieren kannst als bei einer Bowl, wo du 30 Gramm Edamame reinleerst. Ganz so einfach ist es natürlich auch nicht. Aber
außer du scheißt drauf und kaufst ja auch den Spieß wie alle anderen auch. Das ist halt die Sache. Dann geht es auch, weil dann ist die Wurst, ob der Spieß so oder so groß ob den wegschmeißt oder ob die ihn über Nacht wieder reinkühlst und wieder am nächsten Tag raus.
Und vor allem sind die ja dann noch billiger als das Gemüse, oft die Spieße dann. Also absurd ist.
Also nur um Relation zu sehen, der klassische Hühnerspieß kostet 2,20 Euro der Kilo.
Ein Kilo.
Ja,
das wenn, ist man so kauft, wenn du das bei der Fabrik kaufst.
Der ist schon gefroren, eingekauft. Also der ist schon fix und fertig. Natürlich gibt auch welche, die zahlen 5,50, aber den billigsten, den wir mal gesehen haben, war irgendwas so 2,50, 3 Euro. Und wir sind nur beim Fleisch. Das wird noch eingelegt. Da gibt es ein Garum, das produziert wird von unserem Kollegen. Das muss 24 bis 48 Stunden lang ziehen. Da muss das eigentlich eine 40 Stunden Kraft spießen. Bei uns kostet nur das Fleisch 12 Euro. Also da bist du schon in einer ganz anderen Linie.
Ja. Und wie viel, also pro Döner gibt man dann so wahrscheinlich so um die 100 Gramm oder?
120.
Kann man ja
bei uns aussuchen quasi.
Das Wahnsinn. Ist auch cool, aber das ist halt das Faszinierende, wenn du dann tatsächlich anfängst, das alles runterzubrechen, weil ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass so ein Spieß tatsächlich
so günstig,
sage ich mal, so günstig ist.
Das ist genau die Sache, weil eigentlich musst du überlegen, wie kommst du eigentlich dazu, dass du 2,50 für einen Döner
zahlst. Ja.
Was soll da drin sein?
Ja, voll, voll. Ich kann
das
mich,
ist ja die Sache eigentlich.
Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Eben, am Meiselmarkt gab es, der kleine Döner hat 20 Schilling gekostet.
Die Kinderdöner.
Ja, ist so. Und das ist halt so
Tomate, Salat, krass. Soße, Fleisch.
Richtig geil.
Genau, 2,50. Und wenn du Glück hast, das war jeden Montag oder irgendeinen Tag noch die Cola dabei, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja.
Wenn ich jetzt an den deutschen Dönermarkt denke, da ist ja viel mehr Innovation, die sind ja viel kreativer quasi, was in die Döner reinkommt. Und ich habe das Gefühl, dass über die letzten Jahre hier, was oft so, wenn ich an meine Kindheitsdöner denke, war die Qualität von einem Durchschnittsdöner, den du wo kaufen könntest, viel besser als er heute ist. Heute habe ich das Gefühl, es ist viel mehr Einheitsbrei, als es früher war. Und bei uns ist keine Innovation gekommen bei den Standarddöner, sondern einfach, wer kann billiger sein und möglichst wenig Arbeit reinstecken.
Ja. Aber da ist auch die Technik im Hintergrund. Es gibt ja mittlerweile so arge Fabriken, die bauen ja der Döner, Spieße, das Ganze haben wir noch nie gesehen.
Und der Gerät,
Ich war jetzt letztes Wochenende in Berlin, da war bei Sardis oder so, der hatte dann
den Spieß da
reingehoben mit einem Kran. Also der hat locker 150 Kilo gewogen. Ich bin da, wir waren da um 10 in der Früh zufällig dort, wie der noch nicht angefeuert war. Ich bin 5 Minuten mit meiner Freundin fassungslos davor gestanden und habe mir gedacht, wie kann man das an einem Tag verkaufen? Unfassbar. Also, da ist
150 mal 8... Wow.
In Berlin nehme ich 8 Euro jeder Döner schon, egal was. Oh, ja. Auch der da.
Nee, aber 150 Kilo, du kriegst wahrscheinlich pro Kilo, kriegst du 8 Döner raus. Mhm.
Puh. Wahnsinn, also eben die Fluktuation, die da... Also,
nee, und vor allem, wie viele Mitarbeiter du in dieser Operation brauchst, die das alles abwickeln können. Ich bin ja jedes Mal beim Berliner Döner einfach erstaunt. Also diese
Neverending... In diesem kleinen Raum, ja, so viele Menschen
arbeiten. Es ist echt ein Meisterwerk.
Ich gehe um die Kirche herum, weil jeden Laden mitgenommen, der Gutermann.
Ja, ich stehe immer da und ich finde das faszinierend, wie die Prozesse laufen, wie sie miteinander arbeiten, wie das einfach so richtig perfekt abgestimmt ist. Also großes Kompliment, wie... der Alltag bei denen wie so leicht ausschaut. Also es wirkt wie so eine einstudierte Choreografie.
Absolut, ja, weil die den Spieß auch nicht selber machen müssen. Also das ist natürlich schon eine
der
Sache.
Erste, der erste,
nein, aber es ist so. Und ich weiß auch, weil der ist wirklich ein guter, der ist ja jeden Tag da, der Chef. Ja. Jeden Tag. Es stellt sich auch rein, dem ist alles wurscht. Der ist wirklich hands-on wie vor dem Herrn, ja. Aber ich glaube, der hat auch andere Ansprüche, aber da kommen so viele Leute hin, der hat gar keine Chance mehr, das selber zu machen. Ja. Sagen wir so.
Nee, klar.
Das ist, glaube ich, eher. Das ist gar kein Vorwurf. Das ist einfach so. Und dann hat er es eh besser. Super gemacht, muss ich sagen.
Aber also, bevor wir uns jetzt weiter wie so ein Dönerspieß im Kreis drehen.
Wo bist du eigentlich?
Ja. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, weil du bist ja jetzt doch seit einiger Zeit in Wien.
Okay.
Was ist so dein Werdegang bis dahin gewesen? Bist du tatsächlich eines Tages hinter einem Dönerspieß gestanden und gedacht hast, hey.
Nein, überhaupt nicht. Das war Zufall eigentlich. Eigentlich, also das war sowieso Zufall. Wie gesagt, wir waren die Bude war, während dem Kraus haben wir dann, hat mir der Alexander schon gesagt, hey, willst du nicht diese Bude machen, weil die ist jetzt leer schon seit, eben die war schon seit einem halben Jahr leer. Mhm. Und dann habe ich immer wieder gesagt,
jetzt bereuen es alle, weil so viel Fett vor der Eingangstür.
Ja, aber das war dann eigentlich Zufall. Das war wirklich Zufall. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht vor, da mich reinzustellen so viel, weil ich einfach sehe immer wieder irgendwelche neuen Projekte und so. Und dann ging es doch so ab, dass wir uns gesagt haben, na, das müssen wir jetzt durchziehen, das ist eine geile Sache.
Vielleicht erzählst du uns generell mal ein bisschen was zu deinem Werdegang.
Achso, ja, kann ich gerne.
Ganzen vielen Projekte und wie was entstanden ist.
Also grundsätzlich bin ich NC-Flüchtling aus Bayern gekommen, wollte eigentlich BWL studieren, aber musste hierher kommen wegen Studienplatz. Das war vor 2007 bin ich nach Wien gekommen.
Wahnsinn. So.
Und dann habe ich ziemlich schnell auch arbeiten müssen in der Gastro, weil einfach immer schon in der Gastro gearbeitet. Ich habe schon immer in der Gastro gearbeitet, seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 40 geworden dieses Jahr.
Nein, hör auf.
Naja.
Sieht man gar nicht.
Sieht man gar nicht, gell?
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
So ist das. Schlimm. Es wird dann ganz schnell gehen, irgendwann mal von einem Tag auf den anderen.
Instant Aging,
ja, wirklich so. Da habe ich ganz lang für Herrn Schlacher gearbeitet, drei Jahre lang und immer bei allem, also Kunsthallencafé gearbeitet. Ganz lang die ersten Freunde auch da irgendwie gemacht, es war lustig. Und während der Zeit habe ich dann irgendwie diesen Puff gefunden und habe einfach einen Club gemacht. Ich habe irgendwie Veranstaltungen im Celeste gemacht und aus diesen Celeste-Veranstaltungen gedacht, hey, versuchen wir mal eine eigene Location. Das war dann 500 Meter weiter, war dieser Puff frei. Und lustigerweise bin ich reingegangen, einen Tag vorher habe ich aber erst später erfahren, hat die Polizei den Puff-Typen abgeführt, weil er hat nicht mehr Miete gezahlt, der war zu laut und die wollten einfach schon ewig loswerden, haben sie ihn abgeführt. Deswegen war im Lokal waren noch die halbvollen Prosecco-Gläser, also Champagner-Gläser und überall lag es noch, sah ganz schlimm aus, weil die eine fette Party noch gefeiert haben. Dann haben sie ihn abgeführt.
Geil.
Das war geil.
Die letzte Feier
und dann haben wir irgendwie, dann war halt diese Morrison-Club-Sache, dann haben wir einfach irgendwie... einmal Wochenende den Hausbesitzer ausfindig gemacht, gesagt, hey, weißt du was, wir wollen eine Party machen, ich zahle dir ein Wochenende. Dann haben wir, okay, ich zahle dir 2 Wochenende, ich zahle dir einen Monat, okay, mach mal einen Mietvertrag. Und dann sind wir einfach, Hammer quasi. Ja. Dann war ich, glaube ich, 2009 hat es gestartet, das erste Jahr komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber unabsichtlich, weil einfach keiner gekommen ist. Das war lustig für uns, halt wenn dann 20 Leute da waren, wir so, wow. Jetzt kommt's.
Geil.
Hat lange gedauert. Und dann 2010 war dann schon lustig. Dann waren so Susi Club und lauter solche Veranstaltungen, Circus Maximus, die dann wirklich lustig waren. Also es war wirklich unfassbar voll immer. Sehr cool. Dieser kleine Bude, ich meine, wer das nicht kennt, das ist 150 Quadratmeter Bude, da wo irgendwann am Abend irgendwann 300 Leute drin gestanden sind. Verrückt.
Wahnsinn. Verrückt. Ich würde sagen, man muss eher sagen, vielleicht war das mal eine 150 Quadratmeter Bude, aber der Hauptraum hat vielleicht 15 und ja, da waren 150 Leute da. Das war nicht.
Boah, das war so schlimm.
Ist inzwischen alle schon verjährt wahrscheinlich, oder? Kann ja, jetzt keiner mehr.
Kann keiner mehr.
Das war so schlimm. Und nach 7 Jahren werden alle Akten vernichtet.
Ja, das ist schon vorbei.
Und was ist denn dann aus dem Grund passiert eigentlich, weswegen du nach Wien gekommen bist?
Wir hatten immer, also überhaupt nach Wien.
Das Studium, also was war dann?
Na, das NC-Flüchtling einfach so, zack, ciao.
Hin und wieder trifft man so Studentenfreunde vom Havi, aber ich glaube, das hat nur 2 Monate.
Ich war also nicht mal die Studieneingangsphase. Es war wirklich ganz schnell aus, muss ich sagen. Ich muss mich dann wirklich tatsächlich schnell entscheiden, was ich mache, weil das war dann irgendwie, ja, ich war nicht so fleißig im Studium.
Na, wir haben alle so unsere Talente, ja, mit denen sollte man nachgehen.
Das war auch irgendwie, ich habe dann irgendwie schon mit diesen, ich bin halt. Dieses BWL-Studium war auch einfach so ein richtiger Scheißdreck. Diese ganzen Multiple-Choice-Aufgaben, dieser ganze Quatsch. Habe meine ganzen Kommilitonen gesehen, die alle den ganzen Scheiß nur auswendig gelernt haben. Keiner von denen wusste überhaupt, worum es geht, noch was sie machen wollen. Und dann habe ich gedacht, na, also mit denen dann irgendwo in einem Controlling-Job, in irgendeiner Scheiß, na, mach ich einfach nicht. Und das war dann schnell klar, dass ich einfach lieber mein eigener Chef, auch wenn es, auch weil ich schon wusste, dass es ziemlich anstrengend wird. Aber so.
Ist lustig, weil für mich hat das BWL-Studium genau den umgekehrten Effekt gehabt. Für mich war das die Renaissance. Ja. Für mich haben meine Eltern davor abgeschrieben gehabt in der HTL. Die haben gesagt, aus dem wird nichts mehr. Der AMS, Rest des Lebens. Aber als ich dann in der WU gelandet bin, da bin ich dann aufgeblüht. Die Multiple-Choice-Tests.
Echt?
Das war ein Traum für mich.
Boah, das hat mir gar nichts gegeben. Das hat mir echt den. Also das Studium an sich war eh lustig, aber diese ganzen Leute drumherum, das hat mich wirklich gekillt.
Die habe ich ausgeblendet. Für mich gab es dann dieses Studentenranking und ich wollte dann nur noch Platz 1 werden.
Platz 1 und ein Abbrecher, trotzdem beide in der Gastro gelandet.
Genau, so. Genau, ja. Ja. Genau so.
Ich weiß nicht, bei mir war das Thema Uni, also Studium auch so. Ich habe Zeit, also überhaupt keine Lust gehabt, das überhaupt zu machen.
Ja.
Aber als braver indischer Sohn hast du immer die Stimmen von deinen Eltern im Kopf gehabt. Was, du studierst nicht? Mm. Das haben wir alles für dich gemacht. Und genau. Dann studierst du nicht einmal.
Wie zahlst du uns das
zurück? Das Guilt-Tripping war immer so ein Thema. Deswegen habe ich gesagt, so, wurscht, geht schon, Studium schließen wir ab, dann haben wir das erledigt und dann machen wir einfach irgendwas anderes. Ja. Dann lassen Sie mich in Ruhe. Gut, Xaver, wie war es bei dir? Was ist so dein Werdegang bis jetzt gewesen?
Ich habe auch die Stimme meiner Eltern im Nacken gehabt und irgendwann mal angefangen, Jus zu studieren. Genauso wenig erfolgreich wie der Havi bei seinem Studium. Ich musste dann leider Gottes in die Gastro und bin dann eigentlich so in diesen Kellner-Job reingewachsen. Havi habe ich kennengelernt. Ich habe dann noch mit Kumpels so einen Vintage-Modeladen aufgemacht. Da ist eigentlich relativ viel Zeit reingeflossen, dann eine kurze Zeit. Dann haben wir uns wieder im Kraus getroffen und jetzt sind wir beim Dönerladen. Und es ist hoffentlich nicht der letzte. Das letzte gemeinsam.
Das blieb auch eine lustige Zeit, würde ich sagen.
Absolut. Was habt ihr in Brilli gemacht?
Ich bin, nachdem ich dann, also zwischen Club und Brilli waren noch ein paar andere Sachen, aber ich bin dann, hatte quasi irgendwie Restaurantleiter, Gastrochef gemacht, dort in Brilli.
Grandios.
Weil der Marvin einfach ein guter Freund ist. Damals war eben und jetzt immer noch ist, Entschuldigung, das war jetzt falsch formuliert, nein, sorry. Also, und deswegen war so, ich helfe jetzt einfach mal aus, war dann bin ich, glaube ich, 2,5 Jahre dort. War lustig.
Bei dir ist die Liste relativ lang und wie ist das für dich quasi dann Sachen zu verlassen, quasi so irgendwas aufzuziehen?
Es ist nicht immer freiwillig.
Okay.
Es passieren Sachen auch immer. Das muss man auch anerkennen, ja. Wie beim Heuer, es war einfach, manche Sachen enden einfach so. Aber es war lustig, sehr viel gelernt immer. Ja. Manche Sachen auch so, wie weiß ich, ich habe ja dann so ein Restaurant-Pop-Up gemacht, das hieß Betonküche mit Freunden. Das war lustig. Das haben wir dann wirklich aufgehört, weil es war irgendwann so. Wir haben die letzte Location bespielt, das war dann quasi die in der Berggasse, das heißt jetzt, wie heißt denn das jetzt? wisst ihr, wo die Berggasse ist, wo das Krypt ist? Krypt und ist. Da ist im Innenhof quasi auch eine Location.
Das ja, macht die K&K.
Ah, ist es nicht da, wo diese Pinguine als Logo irgendwo
war? Die Hannes Plan macht die Location, genau. Das war quasi die letzte, bevor es umgebaut wurde, war das quasi unsere letzte Betonkirchen-Location. Das war unfassbar geil.
Das ist dieser alte Renaissance-Bau.
Genau. Aber das war quasi wir letztens ein Event, das ist irrsinnig eine coole Location.
Das ist eine lustige Location, da gibt es Katakomben von unten, die durch die ganze Stadt gezogen sind. Das war eine von diesen quasi, weil damals halt K&K hat quasi dann, wenn sie mal aus dem Hof raus wollten, sind sie halt irgendwie da, und es war vielleicht irgendwie eine Art von Bordell früher, sind sie halt da so durch und sind da wieder rausgekommen.
Also der rote Faden bei dir ist wirklich rot.
Immer rot, ja, das ist gut. Das war cool, aber das war die Location, da waren so, hey, wisst ihr was, das ist das geilste Ending. Ja. Damit hören wir jetzt auf. Das war cool. Aber so.
Kommt vielleicht wieder zurück.
Kommt vielleicht wieder sowas Ähnliches.
Immer. Ja, man begegnet.
Immer, man hört ja nie auf mit sowas.
Ja, genau.
Das war wirklich cool, was jetzt war von der Konzeption war einfach lustig. Ja.
Und von all den Sachen, was würdest du sagen, was hat dich bis jetzt, von all diesen Projekten hat dich am meisten herausgefordert?
Am meisten herausgefordert.
Wo bist du sicher, spürbar am meisten gewachsen?
Das ist sicher, was ich als heuer.
Oder auch gelitten, nicht nur gewachsen.
Hundertprozentig das heuer am Karlsplatz.
Und was war da die größte Challenge?
Riesiger Laden einfach nur. Und alles, was dir, das war, da 50 Mitarbeiter. Dann hast du im Sommer diese Riesenterrasse, musst die bespielen, musst ich mal einfach alles reingesteckt von, was dir, da musst die Events, alles. Also es war quasi, und ich habe dann auch wirklich einfach nicht nur den Abenddienste geschoben, die quasi bis um zwei, von 17 Uhr bis 2 Uhr gehen und dann mit abrechnen bis irgendwann mal halt um 5 Uhr zu Hause, bla bla, sondern dann währenddessen noch Bookings machen, dies machen, Veranstaltungen machen. Aus diesen Veranstaltungen ist auch diese Liquid Market zum Beispiel rausgekommen, jetzt haben wir dort gestartet, dann neue Produkte entwickeln. Wir haben ja dort auch angefangen, 1000 Sachen zu machen, intern weiterbringen, extern weiterbringen und so weiter. Natürlich sowieso Mitarbeiter, 50 Stück braucht es nicht mehr reden, wie das.
Also glaube ich, brauchen wir dich nicht fragen, wie du da 4-Tage-Woche stehst.
Ja, Wahnsinn, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da gemacht habe.
Und Xaver, was war bei dir so das, was dich bis jetzt so am meisten gechallenged hat?
Ich würde sagen, die erste Use-Prüfung. Die war tatsächlich für mich sehr herausfordernd.
Das glaube ich.
Das glaube ich sofort.
Nee, ich, also so, generell würde ich sagen, Selbstständigkeit, also auch sei das jetzt, ob das jetzt diese Modegeschichte ist, hier beim Döner, wo auch immer, wenn du selber was machen musst, selber deine Rechnungen zahlst, selber deine Mitarbeiter zahlen musst, Einkäufe kontrollieren, was auch immer, das ist ein ganz anderer Zugang als Angestelltenverhältnis, weil du eigentlich immer da sein musst. Du musst immer mit dem Kopf da sein, ist alles da, ist alles vorbereitet. Ich bin ja auch nochmal 10 Jahre jünger als der Harvey und deshalb natürlich nicht so viele Projekte. Aber ich würde sagen, diese Selbstständigkeit ist definitiv die größte, ich glaube, für uns alle. Also dieses, weil hin und wieder träume ich davon so, ach, mein Gott, das nächste, hätte ich Use fertig gemacht, dann wäre ich jetzt im 13., 14. Gehalt und passt, Sommer kann ich schon planen, aber wenn man irgendwie selber, wir machen jetzt zu bald eine neue Bar auf und da ist auch gerade großer Umbau etc. Also für uns sind die nächsten 6 bis 12 Monate völlig abhängig von 1000 verschiedenen Faktoren, also Architektin, Innenarchitektur, was auch immer. Mhm. Also wir können eigentlich gar nicht sagen, was mache ich in einem Monat. Ich finde, diese Planbarkeit ist immer schwierig und dass du allein irgendwas machen musst, alles kontrollieren, das ist echt so die Challenge, wo ich mir oft denke, mein Gott, das nächste Mal Straßenbahnfahrer.
Ja, aber in der Schweiz.
Aber in der Schweiz, da verdient man mehr.
Und die Challenge ist ja dann nicht nur, man findet ja quasi immer Gründe, warum man quasi nicht Pause machen kann, warum man nicht gehen kann. Ich finde, die Challenge ist dann aus dieser Mentalität auch irgendwann rauszukommen, weil bei uns ist es sowas, wir versuchen uns gegenseitig zu motivieren, auf Urlaub zu gehen, aber es eigentlich nutzt nur der David, Shots been fired. Nein, David, ist gut, wenn du auf Urlaub gehst. Aber das ist definitiv das, wo wir versuchen, aber wir kommen aus diesem Denken nicht raus, es ist ständig so, okay, jetzt müssen wir noch das noch machen und das, ja, und noch das noch machen und dann ist wieder ein Jahr vergangen. Mhm. Und das ist halt eigentlich, deswegen haben wir uns jetzt auch 1,5 Stunden vor dem vor der Aufnahme noch therapiert gegenseitig.
Wann warst du das letzte Mal auf Urlaub, oder?
Ich war jetzt am längsten nicht. Ich war das letzte Mal, wann war ich? Ich glaube 2020 war ich
wirklich
ein paar Tage in Spanien. Ja, genau.
Du solltest Ort.
Aber ich bin nicht stolz drauf.
Du sollst im Urlaub fahren. Wirklich.
Ja. Das sagen mir viele Leute, ja.
Aber das sieht man dir nicht an, Marco. Keine Sorge, man sieht es dir nicht an.
Den Hausfall sieht man schon.
Zum neuen Projekt, könnt ihr da schon ein bisschen mehr verraten oder ist noch alles?
Ehrlich, ich meine, für die, die es kennen, ist es das White Rabbit vom Tobola. Ist auch, würde ich sagen, eine ähnlich legendäre Bude wie das Morrison.
Oh, das hast du bitte jetzt nicht gerade miteinander verglichen. Kill you.
War schon witzig.
Stimmt schon, alles gut.
Und Wittne Bar, 7. Bezirk.
Ja.
Viel mehr gibt es eigentlich auch von unserer Seite.
Gar nicht. Nein, wir sind wirklich damit beschäftigt, mal wirklich Infrastruktur.
Und wann habt ihr vor?
Innerhalb der freien Monate.
Ja,
wollen wir schaffen. Also ehrlich gesagt,
drei Monate genau, Zeit.
Im Juni also wollen wir noch aufmachen, dann werden wir vielleicht August nochmal schließen und dann ab September.
Wisst ihr, da gibt es im Arabischen so ein super, super Wort und das haben wir, glaube ich, im Deutschen leider nicht. Und das ist Inshallah.
Inshallah.
Das finde ich so schön.
Inshallah.
Das finde ich so schön. Inshallah in 3-4 Monaten.
Es ist eine kleine Bude, also es ist nicht so, dass wir da, aber
ich würde sagen, wir machen immer Dinge, die sehr, sehr wenig Geld kosten. Das war ja beim Döner auch so. Du kannst ja in eine Dönerbude kannst auch 150.000 Euro investieren. Mhm. Leicht. Und bei uns war eigentlich der Invest am Anfang ja quasi bei Null.
Ja.
Und der Outcome jetzt eigentlich extrem gut. Mhm. Und wir hoffen, dass wir das bei der Bar eigentlich auch so umsetzen können, weil wir jetzt eine Betriebsanlagengenehmigung von 1975 haben. Wir müssen da eigentlich nichts ändern, dürfen quasi auch nichts ändern.
Genau.
Und müssen deshalb auch eigentlich fast nichts investieren. Für
die Basis ist gut und jetzt können wir
im 7. Bezirk,
genau das, was also wir irgendwie.
Wir sind happy.
Mal schauen. Das Gute ist, alles, was wir planen, immer werden wir Dienst machen oder irgendwie die Vorbereitung machen. Wir haben nie hingesetzt und irgendwas geplant.
Nee, das ist so meditativ. Ich schneide irgendwas, Harvey macht was anderes.
Und irgendwann kommen wir zusammen, machen wir so. Und ja, passt, okay, wieder vor.
Super
machen wir
efficient.
Wir haben es noch nie irgendwie, das ist wirklich lustig.
Lass den Bettnatt mit dem Heinrich machen.
Und ich rufe sie an, sie sagt, ja, er sagt, cool, machen wir. Aber das ist wirklich tatsächlich eine lustige, das habe ich noch nie so gehabt. Wir haben noch nie irgendwo uns hingesetzt.
Aber ergänzt ihr euch? Also habt ihr es auch wirklich, wo du sagst, er hat die Talente und ich habe die? Was sind so die Talente bei euch? Wer deckt was ab?
Ich würde sagen schwieriges Feld.
Nein, natürlich. Nein,
ich würde sagen, Harvey ist auf jeden Fall der ganz viele Leute kennt und Connections hat und uns oft irgendwo reinbringt oder dann ruft mir der irgendwann mehr wer an und sagt, da könnte eine Location sein, etc. Und bei mir ist es eher so der Controlling-Aspekt, das so, weiß ich nicht, der Mitarbeiterkosten, was auch immer, das ist eher meine Sache.
Weiß nicht, wie offen ihr über das Thema Geld reden wollt, weil das ist ja bei uns in Österreich ganz verpönt. Du hast es schon vorher angesprochen, ihr schaut, dass die Objekte oder die Projekte wenig Geld kosten. Mhm. Ist es für euch so eine Grundmotivation, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Projekt, knall rein, schauen, was reinkommt und mit dem Geldbeutel, was wir haben, gehen wir weiter, ziehen wir weiter, machen was Neues? Oder wie geht es dir davor? Wie kann man sich das so vorstellen? Nehmt uns mal ein bisschen mit auf diese Planungsreise.
Ich finanziere das Projekt.
Ja. Ich würde sagen, dass wir immer, also beim Döner wie auch jetzt bei der Bar, dass wir einfach ganz, ganz, ganz wenig investieren, weil wir, also ich bin mir selber immer sehr unsicher, funktioniert das? Kann das funktionieren? Rechnet sich das? Das war beim Döner so, ist jetzt bei der Bar genauso und deshalb sagen wir, ich will mich da jetzt nicht großartig verschulden oder viel rein investieren. Schauen wir mit wenig Mitteln viel rauszuholen und man kann ja trotzdem, gerade in einem Bar-Kontext, finde ich, kann man mit, brauchst eigentlich nur 3 Kerzen und einen guten Raum und hast eigentlich schon eine Atmosphäre. Du brauchst jetzt nicht den geschliffenen Nieroster im Klo überall. Also natürlich geht es so auch, aber ich finde, man kann eigentlich mit wenig viel erreichen, das versuchen wir. Und
das versuchen wir, was umzusetzen.
Drei Kerzen, eine rote Lampe,
so ist
Kühlschrank.
Genau. So ist es.
Los geht's.
Ein bisschen Morrison-Vibes.
Nein, aber man kann wirklich, das ist, glaube ich, wirklich, das haben wir beim Döner einfach gesehen und das versuchen wir jetzt quasi ein bisschen durchzusetzen, weil
und
wir haben Glück gehabt natürlich mit der Location, dass da wirklich sehr viel schon gemacht war, also beim Dönerladen, das war einfach schon eine fertige Location, wir mussten relativ wenig machen, um das zu dem zu machen, was es jetzt ist, war cool, aber solche Location gibt es ja auch weiterhin und die haben, so eine haben wir jetzt gefunden und deswegen war für uns klar, die müssen wir so in dem, müssen wir jetzt einfach nehmen, weil da ist quasi das, was wir eh schon gemacht haben, quasi genau, ziehen wir weiter.
Ich würde auch sagen, Not macht erfinderisch, weil wir haben einfach keine Kohle. Also
wir wollen da jetzt nicht
riesig investieren für die Bude ist cool, die ist abgefuckt. So werden wir es wahrscheinlich auch lassen. Natürlich ein paar moderne Aspekte muss man reinbringen. Aber alles über Freunde von Freunden und alles irgendwie natürlich schon noch fair bezahlt, aber weiß nicht, die Bänke kommen von einem Kumpel, die, das Grafikdesign natürlich von den Freunden, dann irgendeine Weinkooperation auch mit Freunden, was auch immer, also das ist immer so.
Aber es bleibt auch quasi einfach in diesem Universum irgendwie drin, das ist auch ganz cool.
Also das ist super.
Gibt sich das irgendwie.
Ja, da gibt es eh so einen Superspruch und das, if you wanna go fast, go alone, if you wanna go further, walk in a group, also go together. Und das ist halt so das Tolle. Also alleine, na sicher wirst du auch irgendwie Erfolg haben. Aber der ist natürlich nicht so schön wie jetzt viele Leute gemeinsam. Dann bringt der ein Talent mit. Also diese Friends,
Fools and Family. Auch, wenn du sowas machst. Wenn du immer so alleine irgendwo hin, das weißt du genau, wie das passiert.
Ich habe
sehr viel auf der Strecke.
Ein gutes Beispiel von einem Stammkunden von uns, der hat im 19. Bezirk so einen Imbiss aufgemacht. Ich denke, bei ihm spielt Geld keine Rolle, weil der kommt hin und wieder zu uns und sagt, ja, ich meine, die Bude ist jetzt seit 6 Monaten zu, jetzt habe ich 270.000 Euro Minus gemacht. Und also da denke ich mir, da hätte ich, um das Geld hätte ich 7 Läden aufgesperrt. Also mich tatsächlich 270.000 in einer Bude zu versenken, finde ich wahnsinnig. Und deshalb, ich glaube, der Kontext bei der Bar ist auch ganz wenig. Hoffentlich, dass unsere Crowd dahin kommt und wir irgendwie einen guten Platz schaffen. Und wenn es nicht funktioniert, dann nicht.
Dann nicht, genau.
Und das ist es nicht das große, weil wenn ich 270.000 im Nacken hätte, da schaut die Geschichte wieder anders aus.
Ich glaube, für unsere nächste Filiale engagieren wir euch.
War für euch klar, dass ihr nach Dönerbrutal dann eine Bar machen wollt? Oder
das war
kam das auch wieder total intuitiv?
Wir haben tatsächlich irgendwann ja, vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben ja auf Instagram, waren auf der Suche nach einer zweiten Filiale. Muss nicht unbedingt Döner sein, tatsächlich. Also nur das. Ich habe dich sogar auch gefragt, gell?
Ich glaube,
egal, ich habe einfach gefragt, wer in der Location, weil wir eben, wie gesagt, muss nicht Döner sein, kann was anderes zu sein, also anderes Streetfood in eine andere Richtung gehen. Aber die Location hatten wir vor einem Jahr schon mal angeschaut. Und glückliche Zufälle haben dazu geführt, dass sie dann doch jetzt gesagt hat, hey, ich will doch einen Nachtbetrieb, weil das wollte sie natürlich nicht, nachdem das, was passiert ist, dann damals. Also, haben nicht gesucht, haben aber die gefunden und haben uns gedacht, warum keine Bar, fertig. Also es war...
Und ich glaube, auch ein guter Punkt für die Bar ist, dass wir oft Fieberträume von unseren wahren Einsätzen im Dönerladen haben und dann haben wir uns gedacht, den Spritzer, den können wir auch noch verkaufen. Ja.
Da gibt es ein gutes Salsa-Wasser mit 1 Cent Wareneinsatz.
Und habt ihr in euren Köpfen noch viel mehr Umsetzungspläne für noch viele weitere brutale Konzepte?
Tatsächlich. Ja. Aber
ich glaube, wir sind ein gutes, motiviertes Duo und suchen eigentlich immer weiter und wollen eigentlich noch mehr machen und noch mehr zusammen machen. Und
was sich irgendwie ausgeht, natürlich
Zeit. Natürlich,
Aber unbedingt, also wir sind wirklich sehr,
Ist Zeit so ein Thema für euch, dass ihr sagt, die Zeit ist immer knapper und knapper? Wird das, oder habt ihr das Gefühl, je mehr ihr anpackt, umso dehnbarer wird die Zeit? Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich, aber ich glaube, da sind wir noch nicht.
Okay.
Also für mich, denke ich, weil wir gerade noch so tief in dieser Döner-Sache drin sind. Es wird, glaube ich, hoffentlich irgendwann so weit, dass du ein bisschen rausnehmen kannst.
Ja.
Ich bin immer weg vom Mikro, sorry. zu viel gestikulieren. Aber ich glaube, da kommen wir hin. Ja, sicher.
Aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Jeder, der in der Gastro was aufmacht und halbwegs erfolgreich damit sein will, der muss damit rechnen, dass, ich meine, wir haben oft 60 Stunden Wochen leicht, wenn mal irgendwas nicht hinhaut. Also ich bin der Erste, der um 5 in der Früh im Laden steht und irgendwas macht. Und ich glaube, wenn man dazu bereit ist dann und die Familie mitspielt, ist man, glaube ich, am guten Weg. Natürlich darf man auch nicht übertreiben, weil ich meine, ich muss schon sagen, fragwürdig, der letzte Urlaub 2020.
Da müssen wir später nochmal reden, Marco.
Naja, wir schauen uns alle, Marco, alle ziemlich ernst an. Das geht ja nicht.
Dafür haben wir es aus dem Tagesgeschäft rausgeschafft. Montag bis Freitag, Office-Job,
okay.
Wochenende meistens Ruhe. Sehr selten, dass da irgendwas passiert für mich.
Also am Tag ist mit dem Ding, hast du nichts mehr quasi, da bist du raus.
Also wirklich extrem. Wenn ich jetzt zurückdenke, das letzte Mal, dass ich wirklich zum Beispiel irgendwas in die Hand nehmen musste und wohin liefern, war jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 1 oder 2 Mal.
Okay.
Also das ist dann doch ein anderer Lifestyle.
Okay, dann hält sich aber jetzt mein Mitleid wirklich in Grenzen. Sorry, wir nehmen das wieder zurück. Du brauchst keinen Urlaub.
Doch nicht auf
Urlaub. Sind dafür andere Probleme.
Und das, ja, du hast vorher natürlich nämlich angesprochen, wenn die Familie mitspielt, und ich glaube, das ist wirklich so ein entscheidender Faktor, weil diese 60-Stunden-Wochen, die werden kommen, die sind selten, aber die sind da, und da ist es halt extrem wichtig, ein Umfeld zu haben, das das einfach das auch merkt, hey, okay, jetzt ist halt gerade einfach so eine Phase, und weil am Ende des Tages, nur wenn du jetzt 60 Stunden arbeitest, heißt das ja nicht, dass du jetzt ein Übermensch bist, sondern du gehst halt kurz über deine eigenen Grenzen. Genau. Und da brauchst du einfach Leute im Umfeld, die das anerkennen oder sehen und sagen, hey, okay, brauchst du irgendwas? Also das hat uns am Anfang irrsinnig geholfen, weil wir hatten Phasen, da war es halt, da sind wir ich kann mich erinnern, ich bin um 6:30 bei einem großen Lebensmittellieferanten gestanden, und sie hat schon in der Küche angefangen, alles herzurichten, alles gekocht, und dann war das auf einmal 17, 18 Uhr und der Tag ist so vergangen. Mhm. Und ich bin dann nachher noch am Abend in die Fachhochschule gefahren, weil ich eben die Stimme meiner Eltern in meinem Hinterkopf hatte. Mhm. Habe dann noch bis 22 Uhr, 23 Uhr bin dort gesessen. Und das war halt so toll, in dieser Phase einfach jemanden zu haben, wo du sagst, hey, die geht jetzt genau den Weg mit dir durch und sie versteht das, oder ich verstehe jetzt gerade, wo sie gerade ist. Mhm. Unterstützt ihr euch auch auf diese Art und Weise? Merkst du das, wenn zum Beispiel den Harvey etwas ein bisschen zu viel wird oder umgekehrt? Merkst du, dass er gerade durch so eine Crunch-Phase geht und bist dann für ihn da? Wie ist das zwischen euch?
Ich würde eigentlich sagen, dass wir beide extrem entspannt sind. Also sowohl im familiären Freundeskreis, was auch immer, sind wir einfach beide. Deshalb sind wir da auch irgendwie auf der gleichen Welle. Also zwischen uns hat es noch nie ein lautes Wort gegeben. Das gibt es aber nicht. Wenn man sagt, sicher geht dir mal hin und wieder was am Arsch. Und dann denkst du, okay, das könnte man auch anders machen.
Da
oder
bin
so.
Ich ihm kein Kaffee in der
Früh.
Das sind dann diese passive-aggressive Notes. Ja. Oh, dein Croissant habe ich vergessen.
Das gleicht sich auch gut aus und man zählt auch keine Stunden oder sowas. Das ist, dann fahrt mal der eine in der Früh um 6 zum Transgourmet oder wenn mal was vergessen wird, mein Gott.
Also, oder zum Metro.
Wenn ich mit meiner Freundin am Transgourmet vorbeifahre, sagt sie immer, I miss the mornings in Transgourmet. Weil wir da immer irgendwas abholen mussten. Irgendwann um 7 in der Früh, wenn die aufsperren.
Und der Porsche schon verreckt ist. Und
so. Ja, also nein, aber halt transportiert 20 Liter Joghurt, dann Benzinschlauch geplatzt. Also hat da schon einiges mitgemacht.
Aber wisst ihr ja selber, ich meine, es ist schon, also ich merke es jetzt nur für uns beide, ich merke schon natürlich, dass, also natürlich, ich brauche ein Kind und so, und ich weiß, wir brauchen manchmal über solche Sachen gar nicht reden, weil ich mache so viel wie möglich, dass er sich ausnehmen kann, und andersrum, das ist quasi unausgesprochen, funktioniert es. Und so müsste es auch eigentlich sein.
Ich finde, es ist auch die Arbeitsbelastung fühlt sich auch je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, komplett anders an. Wenn ich zurückdenke, als wir zu dritt noch den Foodtruck gemacht haben, das Schlimmste, was passiert ist, Event läuft super gut, du verkaufst alles am ersten Tag, was du für 3 Tage vorbereitet hast, dann die ganze Nacht durchkochen, in der Früh wieder zum Event und dann einfach 2-3 Tage gar nicht geschlafen. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch packen würde, aber damals hat mich das nicht gestresst, weil es einfach geil war, dieses ganze das war der Anfang und irgendwie...
Ich habe mal FM4 Geburtstagsfest gecatert, damals noch da... Wow. ist ja im Jänner, glaube ich. Ist wirklich eiskalt, fettes Zelt vor die Arena gestellt, damals noch war es eine Arena. Ey, Curry gemacht, ich glaube, wir standen da. Ich habe meinen kleinen Bruder, das war wirklich die beste Geschichte, ich habe meinen kleinen Bruder, hey, du musst herkommen, der ist in München, komm her, du musst mir helfen, ich habe keine Chance.
Familienerde.
Wirklich, ich weiß nicht, wie viel. Familie. Ey, so viel, was die haben, Curry, wir haben nur zwei Gerichte gemacht, aber das war, ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Und das musste alles noch geschnitten werden, weil ich habe es ungeschnitten, wie auch immer, ja. Und der hat, dieser Kollege, mein Bruder, der hat sicher einfach, ich weiß nicht genau, er hat wirklich 1000 Kilo Knoblauch und Zwiebeln geschält. Der hat mich irgendwann angeschaut. Ich habe leider das Foto nicht mehr so auf dem alten Handy. Ich könnt, wenn ich das Foto sehe, ich könnte weinen. Der war so im Arsch, der Zwiebelschorsch. An dieser Stelle liebe Grüße, aber das war das, wir haben dann vorbereitet, wir hatten 4 Tage vor Zeit gehabt, das war unmenschliche Arbeit.
Ja, ja.
Aber am Ende war es dann irgendwie...
Das war schon irgendwie auch ein Feeling, es war ein Lifestyle.
3000 Leute hin und dann rührst du das war so, die haben keine Ahnung, die Leute haben aufgegeben, denen haben die Hände wehgetan, Zwiebel, Knoblauch schälen, Zwiebel schneiden, Fleisch noch dran schieben, ey. Katastrophe, sowas haben wir nie so gesehen.
Stell dir vor, die hätte jemand gesagt, Junge, du kannst geschnittene Zwiebel kaufen.
Ja. Ohne Scheiß, es waren noch so diese Kisten, ich weiß gar nicht, wie viele Kisten das waren. Der war so am Ende. Und der ist nämlich eingeflogen im Flugzeug. Der hat den Flughafen abgeholt. Und der hat sich gedacht, wir gehen jetzt noch ausruhen. Der kommt so Beverly Hills, Kellner kommt, dass wir helfen. Und ich so, nein, wir fahren direkt on location. Und da stand er dann 12 Stunden, hat seine scheiß Zwiebeln geschnitten. Der war im Arsch, der Zug.
Wir,
war geil.
Wir waren Untermieter in einer Kantine, das heißt, wir durften nur außerhalb deren Zeiten produzieren.
Ja.
Und wir haben halt die ganze Nacht durchproduziert, bis 5 in der Früh oder so. Ich habe gewusst, dass ab 6 dann der Betrieb beginnt. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich halt eine Stunde Pause, habe mich in unseren Caddy reingelegt, auf die Lieferdings, habe dort geschlafen und bin dann so auf so gewartet. Wieder zurück in die Küche, so getan, so, guten Morgen quasi. Und dann den nächsten Tag quasi angefangen. Oder im Serverraum habe ich auch oft geschlafen. Weil es gegen die Lüftung quasi gelehnt, damit die warme Luft kommt.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten.
Uns ist einmal bei einem Event, wir haben für, glaube ich, 300 Kilo Curry an dem Tag gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber 300 Kilo Curry sind einfach gekippt. Ja, ja. Und die Mädels haben halt damals, wir hatten halt nicht damals die Möglichkeiten, zu viel auf einmal zu kochen, sondern mussten das in Tranchen kochen, dass man 8 Tranchen
oder so. Ja, wir hatten noch keinen Gemüsecutter oder irgendwas.
Wir hatten noch kein Equipment. Die Mädels haben fast 2 Tage durchgehend
auf
5 Quadratmeter das alles vorbereitet. Und dann kommen wir total cocky am Samstagvormittag, so, ja, wir haben alles vorbereitet, easy, wir machen das Event einfach so, weil wir alles super vorbereitet haben. Als hätte Gott einfach gesagt, so, dir scheiße ich jetzt rein, weil du jetzt so cocky bist. Curry.
Boom.
Kippt. Ja. Und das war so ein Moment, wo du denkst, gefühlt bist du jetzt genau in der Sekunde um 10 Jahre gealtert.
Ja.
Und
schnell ins Auto, Gemüse nachgeholt und sofort
Mama angerufen.
Ja.
Ihre Mama angerufen. Wir haben noch nie so schnell 100 Kilo Karotten geschält. Noch nie.
Und wir haben es pünktlich zum Event.
Wir haben es aber pünktlich geschafft. Also wir hatten 5 Stunden Zeit, um die Arbeit von 2 Tagen aufzuholen. Mit Einkauf, mit allem.
Ich denke mir nicht mehr, ob die Veranstalter das im Gesicht ansehen, was gerade in mir passiert ist. Ich habe so oft gedacht, so alles ist in Ordnung, kein Stress. Wo kommen die Gäste? Ah ja, kein Problem.
Wir haben ja Zeit. Es geht sich aus. Was waren so die größten Fuck-Ups? Wir haben jetzt eh schon drüber reden. Was waren so die größten Fuck-Ups? Ich meine, ich bin jetzt nicht so unbedingt so dieser große Fan von diesen Fuck-Up-Stories, was so in der Startup-Culture irgendwie so... Aber was waren so deine persönlichen, wo du sagst, oh fuck, würde ich jetzt heute anders machen?
Insgesamt oder was?
Nein, einfach so in...
Fuck aus.
Mit 13, da war mal
spannend. Nee, aber so im Business bis jetzt so. Gibt es
die Jus-Prüfung gilt aber nicht.
Genau, das gilt nicht. Gibt es so etwas, wo du sagst, hey, fuck, würde ich jetzt mit dem Wissen...
Hätte ich mal den oder den Vertrag lieber doch geschlossen mit dem vorher und nicht später.
Naja,
oder ein Fun-Fuck-Up.
der ein oder andere Vertrag hätte nicht geschadet, oder?
Genau, wahrscheinlich. Das hätte ich jetzt gesagt. Hier und da hätte man wahrscheinlich, wäre besser gewesen, mal einen Vertrag zu machen.
Aber ich glaube, das ist halt auch eine sehr, sehr eine österreichische Ansichtweise auf die Dinge, oder? Weil das ist so ein, also nicht Standard, aber es ist ein Satz, der speziell zwischen Simone und mir sehr häufig fällt, wo die Simone dann immer sagt, lieber schriftlich, dann
ja,
passt.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist vollkommen richtig.
Ja, wir sind auch öfters eingefahren.
Aber jung und dumm und deswegen war manchmal so.
Aber es gehört
oder dazu. Keine Ahnung. Also gehört dazu einfach. Also
gehört dazu auf jeden Fall.
Ich ärgere mich trotzdem hier und ab und zu, wenn ich sage, weißt du.
Ihr seid ja selber so aus der Gastro und ihr, was ich jetzt, was man natürlich
jetzt
bei euch.
Ich,
das haben wir jetzt erst gemerkt, natürlich, nach Blödsinn. Aber was uns halt immer interessiert ist, was macht für euch ein gutes Lokal aus? Also worauf schaut ihr immer eigentlich? Also wenn du jetzt irgendwo hinkommst, was ist für dich ein guter Laden?
Du zuerst.
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt viel, was mich umhaut. So, also jetzt, wie gesagt, das Wochenende in Berlin, da gab es einfach ein, zwei Konzepte, wo ich mir gedacht habe, krass, was die rausballern. Also einfach an Masse, was da Leute reinkommen und das, also solche Dinge finde ich immer extrem spannend, da irgendwie so wie bei dir, der Berliner Döner, irgendwie so Abläufe zu sehen. Aber ein gutes Lokal ist für mich das Café Brückel. Da bin ich jeden Tag. Das ist ein absoluter Lieblingsladen. Nein, aber so, wenn es wirklich um Atmosphäre geht, ich finde es ganz schwierig zu sagen, weil es kann das kleine Morrison sein, wo 150 Leute auf 5 Quadratmeter sich reinpressen und eine gute Zeit haben. Es kann aber auch die helle Naturweinbar sein, wo man sagt, ich trinke jetzt nur einen Apfelsaft oder so und lass mich beraten. Oder eigentlich nerdige Leute. Es gibt ja das Nerds, die entweder, wenn es um Wein geht, wenn es um
Kaffee geht,
also Leute, die wirklich, so wie wir es beim Döner auch machen, wir schauen wirklich darauf, dass wir deswegen wie das Handwerk erlernt haben, weil das war wirklich ein extremer Learning Process, bis wir bei diesem Spieß, wo wir jetzt sind, angekommen sind. Leute, die eigentlich mit Leidenschaft irgendwas machen, so wie wir alle in der Runde einfach irgendwas pushen und sagen, das ist mir noch nicht genug, da geht noch mehr, sei es jetzt in eine Naturweinrichtung, in eine Dönerrichtung oder in eine Richtung. Also sowas finde ich immer spannend und begeisternd, wenn mich da irgendwer abholt und sagt, das ist mein Produkt. Sag ich, geil.
Ich glaube, das ist auch so ein Grundbedürfnis von uns Menschen, oder? Dass wir einfach gerne Leuten zuschauen, die etwas machen, was sie über alles lieben und das abfeiern.
Absolut.
Ja, und vor allem, wenn sie dann dazu stehen und das machen. Ja. Also wenn du da stehst, irgendwie da gibt es so eine Cocktailbar in Berlin und die machen einfach die krassesten Sachen. Die haben noch nie sowas getrunken, aber die sind mitten in Neukölln und machen das für 11, 13 Euro, weil die wissen, die können nicht mehr dafür verlangen. Und das killt dich schon. Da machen die total untypisch natürlich alles nur mit Karte zu zahlen, kein Bargeld. Also weißt du, so ein paar Kleinigkeiten, wenn man in den Laden geht und einfach die Details sieht und sieht, da hat jemand mal wirklich ein bisschen weitergedacht, weil ich habe auch das Gefühl, in Wien, wenn Sachen funktionieren, ist eh gut. Und da muss man einfach manchmal einfach wirklich am Ball bleiben, weil viele Sachen bleiben einfach stehen. Und das ist immer schade. Weil ich glaube, viele haben ganz andere Intentionen gehabt irgendwann mal. Da war das Feuer noch da und irgendwann hast du gedacht, boah, warum eigentlich? Für wen? Was auch verständlich ist, weil manchmal denkst du auch, ich tue mir so viel an und die Trottel checken, jetzt übertrieben gesagt, Trottel checken es nicht. Aber machst es ja für dich. Das ist das Nerdige dann. Frage ich mir, scheiße, ich mache das ja für mich, ich will erst die Box jetzt, dass die so klingt, ich will und so weiter und so fort. Dass die 4 Cocktails, die ich auf die Karte tue, dass die absolut killen, auch wenn das jetzt nicht.
Ja, aber lieber 4 und die dafür
nicht,
wichtig.
Die müssen delivern und so weiter und so fort. Das finde ich. Also, aber es hat sich auch geändert, das hätte ich vor 3 Jahren ganz anders gesagt.
Ja.
Ist so, aber jetzt gerade da. Ist so, ne?
Wir sind da genauso. Also,
wenn ich euch beim Urlaub machen zuschaue, das killt mich.
Also,
das ist unfassbar. Wirklich gut, das ist mal positiv, das ist Wahnsinn, weil auch die ist aus. Also wirklich gut.
Ja, da habe ich das große Glück, einfach noch mitfahren zu können.
Ja. Aber ja.
Ich zwinge ihn immer.
Nein, nein.
Das ist aber wirklich, ich würde sagen, fast mein bester Reiseführer, wenn ich so gell? Bei euch irgendwie so
ja, schaue.
Wirklich,
so, Wahnsinn.
Okay, Simone.
Ich muss jetzt...
gleich liken und gleich folgen.
Ja, wirklich. Also da sind oft Läden dabei und was wieder für eine Entdeckung.
Neben Kammerfuß meine größte Leidenschaft.
Das ist wirklich gut. Also wirklich,
das aber wirklich Hut ab, ja. Weil das ist... Das ist jedes Mal denke ich, okay, nächste Städtetrip, genau. Und, oder dann so, Mann, ich war doch auch gerade in wo auch immer und dann so,
das hab ich nicht
warum habe ich die Läden nicht gesehen? So.
Ja. Freut mich sehr.
Ja, wirklich.
Nein, und das sind halt wirklich auch da, sind das halt Leute, die richtige Nerds sind, die das einfach abfeiern, was sie machen und du bist einfach dann gerne dort. Also für uns ist zum Beispiel, wir fahren in eine Stadt, nicht wegen irgendwelchen Museen oder wegen irgendwas, sondern wir fahren einfach gezielt wegen einem Lokal hin und dann schauen wir, was gibt es da
noch. Was es noch so gibt,
ja. Ja, und dann vor allem auch mit den Leuten quatschen und über ihre Konzepte reden. Und es kommen dann so viele neue Ideen und Inspirationen, die man dann wieder mit nach Hause nimmt. Also Reisen ist schon für mich das Wichtigste.
Absolut. Ja,
einfach
wirklich
machst das sehr gut.
Inspirierend immer.
Aber wenn man bei unseren Reisen ist immer so, du bist den ganzen Tag angefangen von einem Bäcker, Kaffee und dann schaust du dir den Coffeeshop an und dann schaust du dir zum Mittags noch so einen Laden an. Und es ist einfach, du merkst, witzigerweise, jeden, den du besuchst, wir haben letztens zum Beispiel, wir waren in einem Käseladen und wir haben eine Stunde mit ihm geredet.
In Marseille jetzt.
In Marseille, ja. Wir haben einfach eine Stunde mit ihm über Käse geredet, über das, was ihn so begeistert und er war so ansteckend.
Über Konzepte und er macht jetzt einen zweiten Laden auf und hat uns dann noch ein bisschen so gefragt. Also,
ist geil.
Es ist ziemlich
cool. Der Austausch ist dann geil.
Genau. Ja. Und einfach, dass gerade bei diesen Leuten dann so die Bereitschaft auch ist, aus sich rauszugehen und zu reden über das Konzept, über sich selber, obwohl wir eigentlich Fremde von irgendwo sind.
Und du bist dann überrascht, was die Leute alles preisgeben. Ja. Du, also da zahle ich so viel Miete und so viel Umsatz am Tag.
Ja, du kannst ja oft als Selbstständiger, darüber auch geredet, du kannst ja mit niemandem reden, also sehr wenige Leute verstehen eigentlich, was passiert in unserem Leben. Ja. Und wenn du dann jemanden triffst, so, die gehören quasi auch dazu und dann packst du auf einmal alles aus.
Und die gibt es überall auf der Welt.
Das genau. Schon, das ist halt geil. Ja, und dann kannst du endlich quasi reden.
Aber ich muss ja sagen, da bin ich halt auch in meiner Fragestellung schon ein bisschen anders, weil mich interessiert es einfach. Wir waren vor einiger Zeit in Amerika und da habe ich einfach mit einem Uber-Fahrer angefangen zu reden. Und ich habe ihn einfach ganz offen gefragt, wie ist das? Wie sind die Abläufe? Wie viel verdient man da so? Wie ist das? Und der hat mir damals gesagt, das war 2017.
Are you with the Feds?
Nee, aber Mann, es ist so geil. Ich mache hier einfach nebenbei. Ich bin eigentlich ein Veteran. Ich war beim Militär lange und jetzt bin ich halt in Pension und nebenbei fahre ich Uber. Und ich mache halt meine $120,000 im Jahr.
Krass.
Ja, wirklich.
Und dann muss er davon noch so, alles. Wir machen was falsch.
Und für mich war das einmal so, wow, das sind halt ganz andere Welten. Und der ist halt jetzt in Pension, aber anstatt jetzt irgendwo, weiß ich nicht, fliegen, fischen zu gehen, sitzt er in seinem Honda Civic und fährt einfach den ganzen Tag. Und er so,
war es wirklich ein Honda Civic?
Ja, es war wirklich ein Honda Civic, ein Hybrid.
Geil.
Und er sagt dann, er macht sich einfach ein Spiel daraus, weil Uber war damals halt so, dass sie gesagt haben, wenn du in der Woche 40 Fahrten machst, kriegst du nochmal einen $400 Bonus. Und also die $400 lasse ich keine Woche locker. Die gehören mir jede Woche. Und das finde ich faszinierend. Solche Leute finde ich faszinierend.
Wie Marco. Das ist die Eins.
Ich habe es nicht geschafft.
Der Wille war da.
Der Wille war da. Geht's. Ich habe viele darum Plätze geht's. Gut gemacht.
Eben, darum geht's. Wichtig.
Na, dann machen wir mal so eine Abschlussrunde. Wir haben halt so, wie soll ich sagen, Standardfragen. Wo wir aber keine Standardantworten erwarten.
ihr dürft Standardantworten.
Ich wollte nur dazu sagen, waren wir den ganzen Tag im Dönerladen bei 100 Grad in mein Hirn rein. Ja, vielleicht kommt es nicht so aus der Pistole.
Aber träumst du dann auch am Abend vom Döner?
Immer.
Wirklich?
Ja. Aber ich muss aufpassen mit dir drüber, weil die Alex isst ja kein Fleisch.
Ja.
Zu Hause keine.
Ihr habt ja eh auch Zeit dann. Also.
Nee, aber ich stelle mir das so, weil bei mir ist es so, wenn ich den ganzen Tag in der Küche war und ich habe halt so Gerüche in der Nase, ich träume dann genau von diesen
Speisen. Ich gerne weg.
Ich auch.
Das ist mein Traum tatsächlich, dass irgendwann einfach nicht mehr den ganzen Tag nur nach Döner riecht.
Während meiner Schulzeit habe ich bei McDonald's gearbeitet.
Ja.
war unter anderem die beste Schule, was so mit anderen Menschen arbeiten angeht, finde ich, bin ich heute noch echt ein großer Fan davon. Und das, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich dieser Geruch von den frittierten Pommes. Mhm. Und immer so nach langen Schichten bin ich heimgekommen und ich hatte Salz in meiner Nase, in den Ohren. Und das hat so nach Pommes gerochen. Und ich hab dann ungefähr 3-4 Jahre gebraucht, bis ich wieder danach zu McDonald's essen gehen konnte.
Weil ich jetzt Urbock auf Pommes
mit. Ich habe auch richtig Hunger.
Gell?
Richtig.
Wenn ich das so vorstelle.
So, wir hatten heute
das Piepsen von der Fritteuse. Genau.
3 Minuten. Und irgendwann hörst du es aber nicht mehr. Irgendwann hörst du es nicht mehr. Und ich habe mich halt so gefragt, ob sie vielleicht so einmal im Jahr einfach die Pieptöne ändern, damit du nicht dich irgendwie dran gewöhnst. Weil irgendwann ist es für dich so, oh, was, das piepst schon wieder?
Wir werden nachfragen.
Wir werden nachfragen.
Die erste Frage.
Jawohl. Also,
okay. Javi, wie läuft bei dir ein normaler Arbeitstag ab? Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen?
Normal ist mal. Also nicht. Nein, aber grundsätzlich meistens 7:30 aufstehen, 7:37. Und dann bringe ich sie meistens im Kindergarten oder auch nicht und dann fahre ich Richtung Dönerladen. Immer, wir sind ja jeden Tag im Dönerladen, weil es auf, das Ding machen wir immer selber. Und dann auf dem Weg hin frage ich Saber, ob wir Kleingeld brauchen. Kommt immer, nein, ich denke, du kannst schon schreiben, nein, danke. Das heißt, ich stecke ja nicht auf dem Mahü auf, sondern ich fahre gleich weiter. Und dann noch schnell Kaffee holen und dann Dönerladen und dann quasi jeden Tag bis zum 11 Uhr muss alles fertig werden, schneiden, aufbauen, bla bla. Und dann geht schon los, entweder wir haben beide, meistens sind wir beide, haben Dienst, zumindest bis mittags, also nachmittags, das heißt 15 Uhr. Und dann habe ich entweder, danach muss ich die Kleinen vom Kindergarten holen, weil meine Freundin arbeitet, oder ich mache zu. So, glaube ich, wir teilen es so auf, jeder macht 2 Tage. Und dann habe ich entweder die Kleinen und dann passieren natürlich 1000 Sachen mit ihr, keine Ahnung, meistens. Immer, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, Spielplatz, eh klar. So was halt. Aber easy, ich hole sie ab, Spielplatz und dann nach Hause, kochen. Und dann kommt die Mutter entweder zum Abendessen nach Hause oder ich muss sie ins Bett legen. Das ist quasi meistens. Oder ich habe Dienst und dann komme ich so raus wie heute und dann wird natürlich alles nachbereitet. Ich bin extrem gut im Saubermachen. Gelernt natürlich, aber das lernt man einfach. Das ist wirklich Gastronomie-Putzen.
Nein, auch aber gelernt, aber effektiv.
Effektiv, natürlich. Nein, aber dann sauber machen, hinterlassen und irgendwie für nächsten Tag fertig machen. Dann noch auf ein Bierchen ins Kandel.
Ja.
Auf dem Weg heim.
Der wunderbare Abschluss.
Der wurde, ja. Aber nicht oft.
Und wie ist es bei dir?
Ich würde sagen, sehr ähnlich.
Auch. Also auch die Kleine in den Kindergarten.
Sehr ähnlich ohne Kind. Ja, ich genauso. Also
und ins Brückel, natürlich dann noch.
Danach noch ins
Brückel, davor und dann
mehr Stil. Aber kein Naturwein.
Aber Naturwein die besten Eiernuckel.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ja, jetzt reden wir ja schon über andere Lokale. Was sind so die 3 Empfehlungen, wo man unbedingt essen gehen sollte?
Ui.
Jeweils 3 gerne bei
muss
dir.
Muss nicht überhaupt in Wien oder Österreich sein, also, kann überall sein.
Muss nicht in, also in Wien natürlich das Wetter am Mittelplatz, immer, finde ich.
Mega.
Boah.
Zwei noch.
Ich habe Nummer 2, bei mir Nachtigall in Berlin. Das ist so ein ganz kleiner, abgefuckter arabischer Imbiss. Aber die hauen dir so einen Mittagsteller für 7 Euro oder so raus und dieses ganze Halloumi, die, also jedes, meine Freundin weiß das, 1. Adresse in Berlin, direkt Nachtigall. Und das ist für mich, das ist weder hip noch cool, noch, das ist, also das Klo hat nicht mal eine Tür, einen Türgriff, aber der Laden ist einfach so geil.
Einfach echt.
Weil du nicht. Mhm. Cool. Geil.
Kaffeebrückel natürlich, aber
das wiederhole ich mich. Das ist inzwischen, glaube ich, ganz gut drüber gekommen.
Und aber nur, weil ich das letzte Jahr dort war, mega geil war in Barcelona, das Fat Veggies. Das war so ein krasses Lokal. Da habe ich, weiß nicht, ob ihr das, nur vegetarisch, aber nur am Feuer. So geile Weine, das Essen war gut. Wir waren zum Mittag da, weil natürlich mit der Kleinen, aber es war unfassbar gut. Wenn ihr mal da seid, Fat Veggies.
Cool.
Richtig gut. Aber. Das war aber jetzt muss ich ins Nachtigall gehen.
Ja. Finde ich geil. Müssen wir alle gehen, offensichtlich.
Naja, weil ich war auch noch nicht.
Waren wir auch nicht.
Ne? Muss ich mal anschauen.
Welche Anschrift? Hat es Instagram?
Ich glaube nicht.
TikTok wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich wirklich TikTok.
Ja. Die Nachtigall Dance Challenge machen wir. Ja, genau.
Wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst?
Erfolg jetzt nach deinen Kriterien.
Ja, was auch immer für dich erfolgreich ist.
Fragen ist doch wahnsinnig
schwierig.
Es kommen noch viel schwierigere Fragen.
Wirklich?
Aber nur noch zwei. Oder drei sind so. Sorry.
Ui. Okay. Ja, muss kurz meine Hintern anstrengen.
Also für mich ist es ganz klar familiärer Kontext.
Ah ja.
Da würde ich sagen, absoluter Papa, weil egal, den rufe ich um 3 in der Früh an, wenn irgendwas ist. Also ich habe immer alles selber gemacht, aber ich weiß, falls irgendwo der Hut brennt, den rufe ich an und der kommt um 3 in der Früh und wir regeln das. Das ist, und wenn man das im, also man darf das nicht unterschätzen, wenn man das im Rückgrat hat, ist das eine extreme Unterstützung, weil man weiß, das ist einfach, da ist ein Support da. Und da bin ich schon happy, dass man sich da auf ihn extrem verlassen kann. Und ich wünschte, ich könnte das irgendwann mal auch so weitergeben, dass man sagt, cool, um 3 in der Früh rufst du mich an, ich komme. Mhm. Das ist eigentlich ein Ziel für mich. Deshalb ein extremes Vorbild.
Sehr schön.
Nächste Frage, ich muss überlegen.
Also wir müssen überlegen, alles klar.
Muss überlegen. Das wäre wirklich gute Frage.
Was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man als Gastro-Startup tätigen kann, wenn es jetzt davon ausgeht, morgen macht der Laden auf und das wäre jetzt quasi noch euer letztes Investment, was ihr reinhaut?
Schwierig. Crossschleifer.
Bei uns auf jeden Fall eine gute
Schleifmaschine. Also wirklich, das ist ohne Spiel, aber es, also.
Sechser Tragerl, Bubbles, damit man die Eröffnung feiern kann. Mhm. Ich würde sagen, extrem wichtig ist ein gutes Boniersystem. Mhm. Das ist wirklich, weil mit dem arbeitet man jeden Tag, alle Mitarbeiter arbeiten damit. Es muss schnell sein, das muss effektiv, das muss übersichtlich sein, du musst einen Stand drinnen haben, das muss funktionieren. Wie mit oft
Stand
ich.
Kriegst du nicht unter 500 Euro?
Ja, aber.
Ich würde gerne sagen, unter 500 Euro
ein Boniersystem. Euro kriegst du das, was, aber wurscht, ich verstehe.
Also, ich würde sagen, das ist so eine.
Die Message kommt, ja.
Eine extrem gute Investition. Aber 500 Euro natürlich schwierig. Eine neue Hey-Lampe.
Ja, genau so. Weil alles, was wirklich wichtig ist, ist nämlich leider teurer als 500 Euro.
Das ist
deswegen, was ich alles war.
Deswegen haben wir ja nur die 500 Euro zur Verfügung, weil sonst geht sie da hin und sagt, einen neuen Lieferwagen.
Für die erste Rate monatlich geht sie 500 Euro aus. Aber dann ist vorbei.
Dann ist vorbei. Okay, also.
Natürlich gutes Messer, ehrlich immer.
Gutes Messer?
Immer.
Gutes Werkzeug. Ja, allgemein ich, einfach so gutes einfach Werkzeug.
Immer, das brauchst du immer. Gutes Werkzeug ist immer das Wichtigste, finde ich.
Jetzt stell dir vor, du könntest. Was ist so die berühmteste Werbeadresse in Wien? Wo sieht man die Werbung am besten? Ich glaube, am Naschmarkt ist ja auch so
ein. Ich glaube, die meiste ist die.
Flughafen Wien.
Ja, Flughafen Wien auf jeden Fall.
Wirklich? Die beim.
beim Ausgang beim
Wien. Die meistbefahrenste Straße ist die beim Karlsplatz.
Ja.
Das ist die meiste.
Jetzt stell dir vor, du könntest dort eine Werbung buchen. Was würdest du dort hinschreiben?
Also.
Du kriegst einen Monat, kannst du dort alles hinstellen, was du willst.
Und es gibt keine Regeln.
Keine Regeln.
Es gibt immer Regeln.
Naja, aber es gibt.
Bei uns nicht.
Also wir sind richtige Outlaws. Es gibt dort keine Regeln.
Aber für uns quasi, was
für wir euch,
machen wollen,
was?
Firmen-IBAN und so. Hier überweisen.
Ein riesen QR-Code.
Bitte spenden.
Ja, mit seinem Link, wo schon automatisch alles ausgefüllt ist, 50 Euro.
bitte meine kleine Spende. Okay, sehr, sehr cool, ja. Habe ich so noch nie gesehen.
Apropos Werbung, also was bei uns wirklich unfassbar pusht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist ja hin und wieder kommen so TikTok-Stars.
Ja.
Wenn die kommen, ist am nächsten Tag ausverkauft um 14 Uhr. Also
schlimm.
Ich glaube, es ist das sogar besser als der Print-Banner bei der Oper.
Ja.
Das ist wirklich absurd. Täglich kommen Leute zu uns. Ich bin aus Vöcklabruck Gott hätte nach Wien gefahren.
Wir sind extra aus der Stockerau gekommen,
weil jemand da ist. Weil ich habe es auf TikTok gesehen. Also wirklich Wahnsinn, wie viele Leute man da erreicht. Das ist schon
nicht, ich habe es nicht gecheckt. Der Kollege, der eine, der immer wiederkommt, der war da und wir, okay, cool. Und dann wirklich, da war am Freitag, da am Montag war eine wirklich 50 Meter Schlange wegen dem. Unfassbar. Und dann war so. Das sind meine Nachbarn, die sagen, hey, habe ich auf TikTok gesehen, mein Nachbar, über 60. So. Was redest du? Weißt du? Ich hab zu ihm auch gesagt, das kann nicht sein, der hat kein TikTok, der schaut es auf Instagram zumindest an.
Ja.
Die TikTok-Video, nee, er hat TikTok.
Geil. Naja, du, irgendwie muss man sich die Zeit vertreiben wahrscheinlich.
Ja, das geht im Fernsehen schon.
Ach, das finde ich halt auch so faszinierend, wie so Kanäle. Ich meine, wir sind jetzt seit fast 9 Jahren da und als wir ganz am Anfang waren, war das so, jeder muss auf Facebook sein.
Brauchst du gar nicht anfangen.
Und dann war es so, auf einmal Instagram, jeder muss auf Instagram sein. Boah, was, du machst keine Stories? Oh mein Gott, die Stories sind das Nächste. Dann, oh wow, ihr macht keine Reels? Ah, na, kein Wunder, dass ihr müsst Reels machen. Und dann kam halt TikTok und das ist halt die Frage, zieht man da einfach von einer Attraktion zur nächsten.
Und wer macht das dann?
Wer macht das dann? Ja. Ich bin überfordert mit TikTok. Ja. Ich bin echt überfordert. Ich komme mir vor wie, weiß ich nicht, wäre ich 70 Jahre alt und ich müsste einfach ein Handy mit diesen übergroßen Tasten haben.
Ja, man will ja irgendwie auch nicht, weil man ist dann irgendwie ständig nur noch am Handy dann quasi. Also mich persönlich belastet das Thema extrem, Social Media. Und ich bin froh, dass ich das los bin.
Bist du für dich selber? Bist du privat?
Ich bin on, aber ich nutze, also ich bin eher so ein Stalker, also.
Aber.
Okay. Ich bin kein Creator, ich genieße den Content nur.
Aber das muss man sagen.
Das waren sie alle.
Es gab eine Zeit, da hat Marco oben ohne Gitarre gespielt und diese Videos gepostet.
Also ich habe immer so Phasen.
Das war aber nicht während der Pandemie. Oder schon?
Doch, ja, da ich spiele schon lange Gitarre, habe eine ziemlich lange Pause gemacht. Okay. In der Pandemie habe ich mir neues Equipment gekauft und wieder Vollgas angefangen.
Geil.
Und dann so ein paar Stories.
Workout-Videos sieht man auch.
Ja.
Stimmt, ja, wenn so.
Aber diese Gitarre, diese Gitarrenvideo waren für mich so richtige Langhaar-Vibes. Weißt du, was ich meine?
Nein. Also, meinst du so
Flavio-mäßig?
Geil.
Hola, mein Name ist Flavio und ich spiele Gitarre für dich.
Ja, ich habe noch keine langen Haare mehr.
Aber ich würde sagen, das Thema ist tatsächlich schwierig, weil man als modernes Gastronomieunternehmen kommt man ja gar nicht mehr drum herum. Man braucht diesen Insta-Channel, man braucht Content. Ich meine, wir sind auch extrem schwach eigentlich in dem. Aber
es ist ein Statement.
In Wahrheit müsste man ja irgendwie so Stories raus und Beiträge und so.
Ja.
Das können wir einfach beide nicht und da sind wir auch zu dumm, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch von der Materie keine Ahnung. Ja. Das Einzige, was wir folgen.
Aber es ist lustig, ab und zu machen wir halt die Story und du merkst halt wirklich, wie die Leute. Also es ist wirklich lustig.
Aber ich finde bei solchen Konzepten wie euch. Es ist ja nicht so, dass der Channel leer ist. Ihr habt genug Content, man sieht drauf, was passiert. Mhm. Es gibt ein paar gute Fotos. Ich finde, es ist nicht unbedingt notwendig, weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ein neues Restaurant sehe, ich schaue mir immer den Instagram-Channel kurz an und es ist genug Content bei euch drauf, was ich sehe. Ich finde es nicht notwendig.
Das reicht quasi
ich brauche nicht jetzt dreimal die Woche einen Post von euch, ständig wiederholt. Mhm.
Das Problem ist, dass es auch unser eigener einziger Kanal ist. Das heißt, wenn es irgendwie aus ist oder nicht aus ist, ist quasi alles über Instagram und die Leute kommen, ich habe euch versucht anzurufen. So. Instagram, schau doch drauf,
endlich. Ja, es ist wurscht, wie viele Kontaktpunkte du hergibst, sie finden immer einen anderen oder immer irgendwas.
Bei
uns ist es auch egal, aber wenn es
Restaurant musst du eh anders machen. Ja. In der Bar muss man Reservierung natürlich annehmen.
Natürlich nicht.
Zwischen 18 und 19 Uhr Walk-ins möglich.
So, die letzte Frage, das ist die schwierigste.
Oh.
Welche Frage werdet ihr nie gefragt, die ihr euch wünschen würdet, dass man sie euch fragt? Weil dieses Thema wollte ich schon immer mal rausposaunen.
Warum ist der Burger wirklich so teuer? Warum kann der Döner nicht genauso teuer sein wie ein Burger? Wo ist die Wertschätzung?
Ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, unser größtes Problem, dass ich mal beim Döner immer sagt, ey, bist verrückt über 5 Euro. Irgendwie hat es der Burger oder auch alle anderen, die Bowl, was auch immer, da ist es locker, easy, leicht für die Leute. 12 Euro kein Problem, aber der Döner, der ist unmöglich. Also jedes Zittern bei jeder, also Zittern bei jeder Preiserhöhung, weil ich kenne es ja selber. Ich habe selber, also wenn ich selbst unsere Stammkunden, die wissen, was da abgeht und wie viel Arbeit da rein, sagen so, na, mehr als 7 Euro, dann ist irgendwann mal vorbei. Verstehe ich auch irgendwie. Das ist so in den Köpfen, ist wirklich indoktriniert.
Aber das ist Döner, das Branding-Problem. Das ist so quasi
grundsätzlich
Skoda, Audi.
Genau.
So ist es. Ja.
Und das ist, glaube ich, das, ich meine, dass wir uns immer fragen,
Aber das wird man auch nicht rausbekommen.
Da fand ich die Kampagne von Opel fand ich irrsinnig spannend. Und zwar die Kampagne hieß Umparken im Kopf. Kennt ihr die?
Nee. Sich okay, jetzt kommt der Nerd.
Ich liebe nämlich. Also ich beschäftige
schon ein Autofan. Gleich den neuen 24er. Ja,
ich beschäftige mich irrsinnig gerne mit Autos und mit der Autoindustrie allgemein. Ja. Es gab in den 80er Jahren bei Toyota genau diese Diskussion, sie schaffen es nicht, die Autos teurer zu verkaufen. Mhm. Und dann haben sie die Idee gehabt, okay, was ist, wenn wir einfach eine neue Marke ins Leben rufen und die nennen wir Lexus, wir verkaufen einfach ein bisschen umgestylte Toyotas für im Schnitt 20.000 Dollar mehr. Funktioniert super. Mhm. Macht Hyundai so, macht eben VW, VW-Konzern auch so. Mhm. Und da ist halt die Frage, was ist jetzt das Äquivalent von einem Audi aus Dönersicht?
Pommdöner.
Weil ist es der Bio-Döner? Was
ich glaube, dass diese Bio-Sache gar nicht.
Die zieht nicht.
Das ist den Leuten egal.
Wir sind biozertifiziert, schreiben wir Bio hin. Ich glaube, wenn wir es wegnehmen würden, können wir dieselben Preise verlangen. Das wird sich niemand beschweren.
Ja. Ich glaube, das ist leider nicht die Nummer.
Ich glaube, das ist wirklich so das Wording ist, wenn man sagt, jetzt, wenn wir jetzt Philly Cheese Sandwich, dann wären drei. Ich war jetzt gerade beim XO, beim Herfahren.
Wirklich?
Das kostet leicht 15 Euro dort.
Ja.
Also das ist das Doppelte von uns. Ist auch, finde ich, cool. Finde ich wirklich geile Marke auch, die da aufgezogen haben. Aber das Wording ist es, weil wenn das jetzt Cheese Steak, was auch immer heißen wird, steht dir die Welt offen. Ja.
Steak Sandwich von gleich 12. Das ist die Frage.
Gibt es einen alternativen Namen für einen Döner, den ihr euch schon überlegt habt?
Ich glaube, aus der Döner-Ecke kommen wir nicht
raus. Ich glaube, wir kommen nicht mehr raus. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wenn wir einen neuen laden, muss gar nicht zwangsläufig Döner. Döner haben wir jetzt einmal gemacht. Haben wir jetzt durchgespielt.
Naja, habt ihr durchgespießt.
Jetzt mal was Neues.
Aber ich finde diese Überlegungen finde ich halt extrem spannend, wie sich gewisse Sachen in den Köpfen abgespeichert haben und wie das so schwer ist zu verändern. Mhm. Und dann werden das gar nicht diejenigen sein, die diese Arbeit auf sich nehmen, das verändern zu wollen, sondern erst diejenigen, die nachkommen, die werden erst davon profitieren.
Genau. Mhm. Die ernten dann alles, was sie haben.
Das ist immer genau dasselbe. Ne?
Ich finde ja auch, dass
ich hoffe, ich kriege einen Teil davon.
Bei dem Burger-Hype haben zig hunderte Marken versucht, den Burger ins Premium-Segment zu heben. Und wer hat dann am Ende profitiert? Es kommen dann so Firmen wie Five Guys her oder eben Mackey mit dem Signature. Zack. Und dann kostet auf einmal ein Menü schneller mal 10,99.
Macht Mackey Tischservice und so. Ja. Das geht sich. Das wird
Und das ist das eben. Es müssen ein Kollektiv an verschiedensten Konzepten muss daran mithelfen und dann profitieren am Ende halt wieder nicht unbedingt die unmittelbar, die sich dafür einsetzen. Weil von den ersten Burger-Konzepten, die so Premium-Burger gemacht haben, weiß nicht, wie viele sind denn noch in Österreich aktiv?
Ich glaube, der erste, der so richtig Erfolg hat, war der in der Burggasse, wie haben die nochmal geheißen?
Burgermacher.
Ja, die Burger. Und die haben verkauft.
Natürlich.
Ja, die Weinschenke, genau.
Habern.
Habern, das gibt es
leider. Weinschenke, stimmt. Ja. Diese Chips, die sie dort haben.
Das war gut, hat immer gut gemacht.
Aber die sind auch raus, oder? Also jetzt gehen alle zu XO Grill, nicht zu Weinschenke, eine Straße weiter.
Ja. Ja. Ich glaube, das geht dann schon noch gut.
Ja.
Aber ja.
Aber Burger ist halt auch so ein Produkt, das eigentlich einfach, aber komplex zugleich ist, weil mit einem guten Brio-Sparen kannst du einen Burger halt
Next Level,
Next ja. Level bringen. Absolut. Und dann natürlich muss das, was dazwischen ist, auch passen. Also wir beide, also ich liebe ja Burger und ich ernähre mich seit einiger Zeit als vegetarisch und ich bin von vegetarischen Burger bin ich einfach grundsätzlich enttäuscht. Mhm. Obwohl es eigentlich für mich persönlich egal ist, was in der Mitte ist. Mhm. Für mich ist einfach Brioche, guter Salat, eine gute Soße und vor allem, dass dann drinnen ein bisschen crunchy ist. Und dann meistens halt ist dann so ein enttäuschendes Linsenleibchen drinnen und dann beißt du drauf und du denkst wieder.
Aber ich glaube, da ist der Burger dem Döner sehr ähnlich, weil in Wahrheit überhaupt so Streetfood ist immer geil, wenn es ganz, ganz reduziert ist auf so ein paar Dinge, die einfach geil ballern. Döner als Beispiel. Wir brauchen keine 17 Soßen wie in 15 anderen Läden, die wir aus der Tube kommen. Gutes Brot. Eigentlich bei uns, wenn man es ganz klassisch isst, Brot, Fleisch und das war's.
Nee. Schau vielleicht noch, wenn du Lust hast, aber
extra, das war's. Extra Zwiebel, der Proletendöner, nur mit Fleisch und Soße.
Nur Fleisch. Genau, Fleisch ist unser Ding. Kinderdöner mit Tomate, Salat und Soße. Und das ist wirklich so.
Ich habe früher.
Das merkst du auch wirklich, wie die Jungen. Also, es ist auch cool, weil die essen die Döner, die sie in der Kindheit schon immer hatten.
Wir haben Henriettenplatz, bin ich ins Gymnasium gegangen und da gab es unten einen Dönerladen. Die haben ihren Döner mit so einer irrsinnig geilen, scharfen Soße gemacht und mit Weißkraut. Irrsinnig viel Weißkraut. Ich habe es gefeiert. Das war so ein geiler Döner.
Ja.
Mit selbstgemachtem Brot, richtig fluffig, außen knusprig, innen so richtig saftig. Fleisch, Lammfleisch, immer Lamm oder Kalb, weiß ich nicht mehr. Aber Weißkraut, extra scharf und dann haben sie so eine eigene fermentierte Chili-Soße gehabt und das war so, oh, das war geil.
Geil, Weißkraut.
Ich merke, alle haben schon Hunger.
Ja.
Ich habe auch richtig Hunger.
Das ist geil. Ja. Habt ihr unseren Döner mitgenommen?
Sicher.
Nein. Schade. Zum Mitnehmen in Alufolie eingepackt, damit er eine Stunde später richtig soggy ist.
Du lachst, aber es gibt viele, die machen, also es gibt viele Jungs und Mädels, die kommen, sie nehmen immer zwei und den einen essen sie dann 5 Stunden später. Und ich denke,
fünf Stunden ist noch gut.
Wirklich?
Der Matthias hat uns von Mustafas Gemüsekebab in Berlin
per
Flugzeug 8 Stück mitgenommen.
Dann Google Review 1 Stern.
Ja,
war nicht mehr frisch.
Ja, wirklich.
Magen-Darm.
Ja.
War nicht mehr geil. Aber das erinnert mich dann wieder an diese, wie heißen die Burger in Istanbul, die nassen Burger.
Ja. Das war krass.
Kenn ich nicht.
Da gibt es so gedämpfte Burger.
Automaten.
Ah, okay.
Und dann haben sie da Burger fertig drinnen und es wird einfach nur die ganze
gedämpft, Zeit aber halt richtig, schmeckt einfach richtig geil.
Okay.
Ist soggy, ist richtig saftig, juicy.
Das war weird.
In erster Linie weird, es fühlt sich so an, als würdest du deinen Burger, einen Hamburger einfach in Wasser eintauchen und essen. So wie einen Keks in Tee einfach so dippen, aber es schmeckt irgendwie so im Nachhinein, das ist ein cooler Geschmack.
Geil.
Probieren wir. Istanbul-Reise steht eher.
Falls es noch gibt, dann.
Ja, falls es noch gibt.
Istanbul-Reise wäre wichtig.
Ja. Istanbul ist so eine coole Stadt. Istanbul ist echt fantastisch. Du vergisst einfach, dass eigentlich 2 Flugstunden von uns eine 30 Millionen Menschen Stadt ist. Das ist. Und die halt sehr viele Ähnlichkeiten mit New Delhi hat. Also.
Ja, okay.
Warst du schon mal in Indien? Hey Leute, das würde ich so sagen. Gerade das Thema Essen und Trinken ist es. Dort in den letzten 5-10 Jahren ist es so arg nach vorne gekommen und es gibt auch so Leute wie wir, die dort sich Dinge trauen, zu Konventionen in Frage stellen und bewusst auf so Sachen wie Butter Chicken und Chicken Tikka einfach wirklich scheißen und sagen, nein, das ist nicht authentisch. Das wollen wir nicht machen. Nee, aber solltet ihr unbedingt hinschauen.
Ich fliege morgen nach Lissabon, also falls ihr noch Tipps habt.
Oh ja, sehr cool.
Lisboa.
Schick rüber.
Also, warum kommt eigentlich kein Führer?
Ja, wirklich.
Das fragen mich mittlerweile viele.
So wie Stil in Berlin.
Reimann Reisen.
Ja.
Ich bin voll dabei.
Der hat schon den Namen für mich.
ChatGPT.
Ja,
sehr cool natürlich.
Ja, aber so richtig Boomer-Style natürlich, weil ich versuche sie halt zu überzeugen oder zu überreden, dass sie echt einfach einmal einen Schreibkurs machen soll, weil sie sagt, also man, sie traut sich nicht zu schreiben. Wurscht, mach einfach einen kleinen Kurs, und weil das, also du hast echt ein Talent und du findest halt immer diese Sachen, die sau cool sind. Wir waren jetzt in Marseille eben und ich war so erstaunt, wie toll man dort essen gehen kann.
Das hätte ich nicht gedacht, ohne Scheiß.
Ich auch nicht.
Marseille,
ich auch nicht.
Ist quasi, auch wenn man sich so Dokus anschaut, ist, da geht es um ganz andere Sachen.
Ich meine, der erste Abend.
So Ding, und ich bin großer Olympic Marseille-Fan und so, der, ich bin wirklich, aber das ist eigentlich dirty as fuck.
Der erste Abend war auch ziemlich krass. Der erste Abend war auch ziemlich krass. Wir gehen raus aus dem Hotel und es hat so geknallt, als wäre eine Bombe explodiert irgendwo. Mhm. Und wir so, okay.
Moment, und wieder ein Haus zusammengebrochen.
Und dann kommen wir, auf die Einkaufsstraße an, haben sie einfach eine Mülltonne, die so groß ist wie so eine Glastonne, in die Luft gesprengt. Während der,
genau. Deswegen, natürlich.
Ja. Und alle Geschäfte die Scheiben eingeschlagen und alles Mögliche. Und Leute sitzen aber währenddessen in Schanigärten und trinken halt ihr Wein und essen zu Abend. Krass. Und die so, what you gonna do? I said to this.
Pipapo.
Geil. Nein, Marseille war echt eine große Überraschung, war echt super cool. Ich würde gerne Führer machen, aber das Problem ist, es ändert sich ja eigentlich so schnell. Mhm. Und es gibt so viele neue Konzepte die ganze Zeit. Mhm. Das
kommt sich hinterher, meinst du?
Nee, das wird, glaube ich,
na, dann musst du sagen, es gibt ein Simone Reimann-Siegel, das gilt bis plus minus 3 Monate.
Nein, du machst einfach ein Abo, dann kannst du auch immer nachschieben, den Content.
Sehr gut, ciao. Schauen wir mal.
Was habe ich letztens gesehen? Irgendwie so Google Maps Paket als Angebot, quasi so wie bei euch, ihr fahrt nach und dann kauft man für 5 Euro irgendwie so das Städte-Package, was war ich, Lyon, und dann sind da halt alle Hotspots drinnen, weil irgendwann mal war ich auf deiner Seite und habe so gesucht, wann wart ihr in Berlin, weil irgendwie, oder wo auch immer so.
Instagram bietet das doch auch an. Bei Instagram kannst du so, so ähnlich so wie Reiserouten quasi hochladen, wo du das mit Locations verbinden kannst.
Oder Simone, du machst ein.
Das kannst du auch monetarisieren.
Oder du machst ein OnlyFans.
Okay.
Mit Siri?
Nein, aber mit Estel.
Kein Kommentar.
Call me Mr. 20%. Okay, Jesus. Das können wir rausschneiden.
Nein, aber ich habe auf Instagram habe ich zumindest die Highlights gemacht, quasi für jede Stadt zum Nachschauen.
Ja, Leute. Geil. Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt sicher noch offline.
Alle Fragen.
Ich glaube, alle Fragen haben wir geschafft.
Ich darf doch über die erste nach.
Wir haben alle Fragen geschafft. Du bist uns noch eine Antwort schuldig wegen der berühmtesten Person, die du kennst, also erfolgreichsten Person. Erfolg, so wie du definierst.
Jetzt muss ich natürlich meine Freundin sagen, weil die alles, was ich dir den ganzen Tag und was für Scheiße ich mir die ganze Zeit ausdenke und Sachen mache hier und da und sie muss alles mitgehen, mit allem unter den Hut bringen, das macht sie relativ gut, muss ich sagen. Ohne sie wird das alles nicht funktionieren.
Ja, Tiny Hearts. Tiny Hearts.
Ich muss auch Shoutout
zu Alex machen. Auf jeden Fall macht sie wirklich.
Der Harvey hat gerade nämlich eine kleine Träne in den Augen. Also das wischen wir uns noch schnell weg.
Nee, kann ruhig bleiben.
Nein, aber ja, Leute,
hab ich's lange überlegt.
Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön für die Einladung. Wirklich.
Danke euch.
Wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns und vor allem, wir kommen zum Essen vorbei.
Yes.
Danke. Danke, danke, danke. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, kann man sagen, abonniert uns. Ja, oder?
Ja. Spotify. Man kann mittlerweile auch Bewertungen hinterlassen. 5 Sterne bitte.
Ja, genau. Und falls euch die oben ohne Gitarren-Session von Marco interessieren, einfach per Mail.
Die sind an. Privat.
Oi.
Gib's ihm Abo.
Gib's ihm Abo. Gib's auf sein. Es gibt sie auf seinen OnlyFans-Account. Ja, dann.
Vielen Dank.
Wir hören uns. Baba.